So, und da sind wir wieder. Goodbye Summer, hello Football. Herzlich willkommen zurück beim Brotherly Talk, eurem Podcast, wenn ihr Fans der Philadelphia Eagles seid. Seid ihr es noch nicht und hört trotzdem zu. Dickes Shoutout an dieser Stelle schon mal an euch. Freut uns sehr. Ja, willkommen zurück. Warum zurück? Naja, wir waren knapp 3 Monate in der Sommerpause. Zeit genug, um sich mal zu ordnen und kurz mal klarzukommen irgendwie und auch so ein bisschen mehr aus der Ferne die Saisonvorbereitung der Eagles zu beobachten. Ist auch mal ganz charmant, ehrlicherweise. Es ist ein bisschen was passiert und wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn ich sage, endlich geht's wieder los. Mit unserem Podcast natürlich und dieser Folge 16. Aber vor allem mit NFL-Football. Sagt er hier auch. Hi Tim, schön, dass du da bist. Und bevor wir loslegen, gleich mal eine wichtige Frage. Wie geht's dir diese Woche eigentlich als Philadelphia Eagles-Fan?
Hallo Flo, hallo liebe Brotherly Talkers. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, mir geht's extrem gut. Flo, du hast schon gesagt, endlich wieder Football, endlich wieder Eagles. Wir sind ja ganz früh dran, quasi nicht am typischen Sonntag, sondern schon am Freitag. Und von daher bin ich natürlich sehr, sehr happy, dass man jetzt neben meinem hauptberuflichen Sport, dem Fußball, natürlich endlich wieder auch American Football schauen kann, freue ich mich sehr drüber und ich glaube dir ähnlich, wobei du warst ja auch footballerisch ja schon ein bisschen aktiv in der Sommerpause, wenn mich nicht alles täuscht.
Naja, also genau, es ist viel passiert. Also es ist nicht so, dass wir auf der faulen Haut liegen, auch jobmäßig nicht und mein Job, das ist ja schön, beschäftigt sich nun mal auch mit Football. Ich habe inzwischen ein eigenes Camp veranstaltet in der Lübecker Bucht am Strand, die American Football Beach Academy. Wir haben so ein bisschen was mit Football Bromance vorbereitet. Könnt ihr euch dann auch anschauen, regelmäßig im Stream. Ich bin da Teil der Fantasy Football Liga, war ein spannender Draft. Irgendjemand, den ich ganz gut kenne und sehr, sehr mag, hat mir da sehr geholfen in der Vorbereitung. Danke, Tim, an dieser Stelle. Und heute Abend, also wir zeichnen ja jetzt gerade an, was haben wir heute, Dienstag?
Genau.
Gefühl über Raum und Zeit verloren. Dienstag zeichnen wir auf, wir haben heute Abend den ersten Spieltag der Madden Franchise League, könnt ihr euch auf Twitch dann anschauen bei Football Bromance. Also es ist ein
und
bisschen
Flo
was
los.
Flo
hat nicht die Eagles bekommen, es ist ein Skandal.
Große Sorry jetzt schon an euch, ich muss mit den Detroit Lions spielen, das ist eben so, wurde mir zugelost, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich habe nur überlegt, ob ich dann schon irgendwie mit Eagles-Gear immer im Stream sitze, wäre doch eigentlich ganz geil, oder? Eagles-Hoodie,
ja, irgendwas muss da kommen.
Und Lions spielen, ja keine Ahnung, also irgendwas lasse ich mir einfallen. So und dann sind wir voll in der Vorbereitung für meine Sendung Togo Touchdown, wir sind in der Vorbereitung für die RTL-NFL-Saison, ich hoffe ihr schaltet alle ein, also es ist super viel los. Lass uns kurz über dich reden. Was hast du gemacht? Bist ein bisschen rumgereist, habe ich gesehen. Ich bin ja immer neidisch, wenn ich sehe, wo du so auf der Welt dich überall rumtreibst.
Ja, der Neid ist immer irgendwie auf beiden Seiten. Ich bin neidisch auf deine Lübecker Bucht und du bist neidisch auf meine Trips. Aber gut, ist krass.
Aber
ist ja immer grüner beim Nachbarn. Also, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich war nur zum Teil footballerisch unterwegs. Der Football-Teil in den letzten 3 Monaten, der mich umgetrieben hat. Ich bin natürlich sehr gerne zur Frankfurt Galaxy gegangen, in die European League of Football. Das war sportlich keine großartige Saison. Es war sicherlich die schwächste, seitdem die Frankfurt Galaxy die European League of Football bereichert hat. Nichtsdestotrotz hat es trotzdem Spaß gemacht, dort ins Stadion zu gehen und wieder ein bisschen Football zu schauen. Das war schön, trotz allem. Und ansonsten, ja, ich bin ja Multisport, wie ihr da draußen wisst. Und von daher, wir hatten die Europameisterschaft, wie wir ja alle wissen, hier in Deutschland, fußballtechnisch. Frankfurt war Spielort. Das war natürlich etwas, was mich die letzten Monate, beziehungsweise vor allem natürlich die 4 Wochen, denen es lief, von Juni bis Juli, beschäftigt hat. Super spannend. Ich hatte das Glück, ich konnte zum Endspiel gehen nach Berlin. Fand auch durchaus mit Spanien einen verdienten Sieger gefunden. Dann mal ganz was anderes. Bin ich zu Olympia gereist, nach Paris. Das war auch ein mega Erlebnis, Flo. Und ich habe auch schon drüber vorher gesprochen. Das war einfach mal was ganz Besonderes. Ich muss fairerweise sagen, Olympia hat mich bisher nie so gecatcht. Ein guter Freund, Shoutout an Sebastian da draußen, hat mich vor einem Jahr schon angezündet und gesagt, hey Tim, da müssen wir hin. Das ist irgendwie um die Ecke, ist in Paris, aus Frankfurt wirklich nicht weit mit dem Auto. 5 Stunden sind wir gefahren. Müssen wir uns anschauen, haben wir uns frühzeitig um Tickets gekümmert und haben dann halt das volle Programm gemacht. Ne? Also wir sind irgendwie angekommen, Eröffnungstag, sind ins Deutsche Haus direkt gegangen, was natürlich ein cooles Erlebnis war. Nächsten Tag, nicht Football, aber nah dran, wir sind nämlich zum Rugby gegangen. Und haben uns tatsächlich dann die Finalspiele angeschaut. Im Stade de France 80.000. Frankreich hat die erste Gold geholt. Das war mega. Rugby ist auch ein geiler Sport. Ich war auch schon bei der Rugby-Weltmeisterschaft damals in Schottland, England. Also ihr wisst, die Themen hören bei mir nicht auf. Solange da irgendwie ein Ball dabei ist, egal welche Form, macht mir das Spaß. Dann war ich beim Skateboard bei Olympia. Ich habe mir angeschaut, was habe ich mir noch alles angeschaut? Beachvolleyball unter dem Eiffelturm, Nachtsession. Ich war beim Basketball, ich war beim Handball. Also das war großartig. Von daher ein vollgepackter Sportsommer. Aber jetzt geht die NFL wieder los und jetzt kommt dann auch wieder ein bisschen Struktur rein, damit wir auch mehr Überblick bewahren, welcher Wochentag eigentlich gerade ist. Weil dienstags, mittwochs nehmen wir diesen Podcast auf und jetzt sind wir wieder da.
Über Strukturen sprechen wir dann gleich auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver. Noch ein kleiner Abschweif zu den Olympischen Spielen. Ist ja 2028 dann auch Teil der Olympischen Spiele, unser Sport, wenn auch die Flag-Variante. Da ist schon ein bisschen was los in den USA, ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der Quarterback der Flag-Nationalmannschaft der USA hat ja gesagt, hey, da kann kommen, wer will. Ich bin der beste Quarterback auf dieser Position und ich bin echt gespannt, wen wir da USA-seitig 2028 im Olympiateam sehen. Also das wird wild.
Ja, das will man ja auch. Ich meine, da hat sich jemand gekonnt in Szene gesetzt, sonst hätten wir wahrscheinlich weder Flo noch ich noch ihr da draußen jemals diesen Quarterback gesehen, der dort im Flag-Football-Team der USA spielt. Und er hat ja die kühne These aufgestellt, dass er besser ist als Patrick Mahomes. Die Videos, und das war natürlich ein bisschen böswillig von dem einen oder anderen da draußen, die man dann gesehen hat von seinen Würfen, das waren jetzt nicht so die schönen Spirals, die man da gesehen hat. Also von daher glaube ich, dass der werte Herr, ich meine, fairerweise nur noch 4 Jahre, in 4 Jahren gibt es schon den nächsten, dort wahrscheinlich nicht am Start sein wird. Nichtsdestotrotz finde ich das eine spannende Diskussion, weil das muss man ja schon fairerweise sagen. Du hast Spezialisten, die sind auf Flag Football spezialisiert. Ich habe das selber auch mal hier kurzzeitig gespielt in Frankfurt, kurzzeitig deswegen, weil ich einfach mit jetzt mittlerweile knapp 40 leider nicht mehr in der körperlichen, knietechnischen Konstitution bin, das durchzuführen. Das ist schon ganz anders als American Football. Allein schon, wenn man sich die Moves der Receiver ansieht. Und natürlich kann man es verstehen, wenn jetzt da die Flag-Football-Spieler und Spielerinnen in den USA jetzt nicht so happy sind, vor allem natürlich die Spieler mit der NFL, wenn es dann irgendwie heißt, okay, von euch ist keiner dabei, ja, ihr habt euch zwar die letzten Jahre hier den Hintern aufgerissen für die USA, aber jetzt kommen mal die großen Jungs aus der NFL. Und wie gesagt, fairerweise, das ist schon zum Teil ein anderer Sport und ich bin sehr gespannt, ob wirklich alles NFL-Spieler sein werden. Was meinst du denn, Flo? Sind es alles NFL-Spieler? Hypothese ist, meine persönliche, nein. Größtenteils mit Sicherheit, aber ich sage nicht alle.
Ich glaube auch, dass die irgendwann auch begreifen, wie anders Flag dann doch ist am Ende des Tages und ob es dann so in deren Schedule irgendwie reinpasst, in den Schedule der NFL-Franchises und so. Und das ist ja auch noch diskutabel. Also wie passt das alles rein? Du hast ein Verletzungsrisiko dann auf anderer Ebene und, und. Ich meine, das hat das Team USA Basketball jetzt auch, ne, die da mit ungefähr allem, was irgendwie Rang und Namen hat, ja angetreten sind bei Olympia. So, also das muss sich erstmal arrangieren. Ich glaube, dass die USA, die immer zur Weltspitze gehören im Flag, dass die einen Kader haben, auch jetzt und auch in 2028, der auch ohne NFL-Stars Bestand hat und damit oben mitspielen wird. Aber es sind ja noch ein paar Jahre. Also ich glaube schon, dass es, wie du sagst, eine ganz gute Mischung wird.
Ja, und wir haben es jetzt ja auch gesehen, also zum einen haben wir gesehen, Jalen Hurts hat ja schon Werbung gemacht, ne, für Flag Football bei Olympia. Das war natürlich aus Eagles-Sicht ziemlich cool. Und was man gesehen hat, Shoutout an alle Brotherly Talker, so nennen wir uns jetzt einfach mal, oder nenne ich euch einfach mal da draußen, die aus Österreich zuhören. Herzlichen Glückwunsch. Also die Flag Football Nationalmannschaft aus Österreich hat ja ganz großartig performt. Und da kann man nur den Hut ziehen, aber sieht auch mal wieder, und das sieht man ja auch schon immer wieder an den Vienna Vikings, in Österreich wird einfach gute Arbeit im American Football geleistet.
Du kennst dich einfach überall aus, es ist so gut. Und du hast gerade dein Alter angesprochen, Tim, und ich spoilere jetzt und nehme das als steile Vorlage mit Dreieck auf der PlayStation bei FIFA, weißt du, mit Dreieck, einfach in den Lauf gespielt. Tim ist, ich hoffe, ich darf es erzählen, Tim ist nämlich jetzt mit seinen 40 Lenzen.
Fast 40.
Teil der Eintracht Frankfurt Legenden-Elf.
Ja, ist ja, doch so. Würde ich nicht. Ja, so würde ich es nicht, so würde ich es nicht sagen. Aber ja, mit einem Augenzwinkern natürlich. Wir hatten tatsächlich am Freitagabend, ich habe früher selber Kreisliga-Fußball gespielt, wie das sich so gehört auf dem Dorf, genau, ja. Tatsächlich hat mein Heimatteam im Rahmen einer, war so eine Art Wettbewerb, man konnte kreative Bewerbungsvideos machen und da haben unsere Jungs von meinem Heimatclub Rot-Weiß-Burkauen, Shoutout an den SV Rot-Weiß-Burkauen, ein überragendes Bewerbungsvideo gemacht und dann dürften tatsächlich wir in der alten Truppe, also die alten Herren, ab dem 40. Lebensjahr darf man da mitspielen, eben gegen die Eintracht Tradi All-Star 11 spielen. Letzten Freitag war das und wir haben uns gut geschlagen, wir haben 7-6 nur verloren. Und für mich das Highlight war natürlich, dass ich am Schluss nochmal 5 Minuten für Charlie Körbel, für die da draußen, die es nicht wissen, Bundesliga-Rekordspieler mit 602 Einsätzen, alle nur für die Eintracht, sich hat auswechseln lassen und quasi ich durfte dann für ihn reinkommen, die letzten 5 Minuten gegen mein Heimatteam sozusagen. Ich habe mich zusammengerissen, kein Eigentor zu schießen für meinen Heimatclub, aber das war natürlich ein cooles Erlebnis, hat Spaß gemacht und ich habe mich nicht verletzt, von daher das Wichtigste, Haken dran.
Und ihr müsst euch den Tim mal angucken, der sieht aus wie 20, ey, wie aus dem Ei gepellt. Der war eine Woche in der Eistonne und ist jetzt wieder da, weißt du, pünktlich zum Start der NFL-Saison, pünktlich zum Start vom Brotherly Talk. Also, ihr seht schon, wir wollen ein bisschen ins Plaudern kommen. Das haben wir mit Absicht so gemacht und mit Absicht so vereinbart. Wir haben gesagt, ey, komm, wir plaudern erstmal, wie war die freie Zeit und so. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, einfach um ein bisschen warm zu werden. Und wir wollen dieses Jahr, du hast es gerade schon angesprochen, auch so ein bisschen mehr freestylig sein, dann auch in Season, wie wir das genau machen. Da werden wir dann gleich sicherlich nochmal drauf kommen. Lass uns ein wenig den Sprung in den Football wagen. Tim, ganz kurz mit der Frage aus Eagles Sicht. Wir haben ja nun ein paar Wochen einfach von außen beobachtet. Was war für dich so die größte Überraschung in den letzten Wochen, Monaten? Das Signing von Jahan Dotson vielleicht?
Das wäre sicherlich die offensichtlichste Antwort und wahrscheinlich auch die am zutreffendsten wäre. Ich habe mal bewusst, als wir uns vorbesprochen haben, überlegt, was war denn eigentlich noch überraschend? Und ich meine, wir haben auch ja sehr intensiv in unserem Podcast darüber gesprochen, dass Tyler Steen ja sicherlich erstmal in der Pole Position ist, was den Right Guard angeht. Jetzt stellt sich ja mehr und mehr raus, diese Pole Position, die hat er wohl definitiv verloren, ne, mit Mykal Becton, ja. Der ihn da quasi rechts überholt hat. Und das war sicherlich eine Überraschung, wenngleich, wie sie natürlich auch andiskutiert hatten und sie jetzt nicht, also wenn man ganz ehrlich ist, weniger überraschend war als unser neuer Wide Receiver 3. Ansonsten für viele überraschend, aber auch das muss man fairerweise uns zugestehen, auch das haben wir kommen sehen, nämlich, dass James Bradbury nicht gecuttet wird. Auch da sind wir im Detail durchgegangen, Flo, wir beide, weil einfach die Financials dafür das gar nicht hergegeben haben. Also sprich mit Blick auf seinen Vertrag, mit auf Blick auf die Guaranteed Money, die Eagles hätten fressen müssen, wenn sie ihn gecuttet hätten. Und offensichtlich hatte er ja auch kein Trade Value und kein Trade Market. Sicherlich für uns nicht so überraschend, wie vielleicht für den einen oder anderen da draußen, der sich wundert, warum er immer noch da ist. Ist ja jetzt auf Safety gegangen scheinbar. Also von daher, ich sage jetzt einfach mal, um nicht das Offensichtliche zu sagen, dass Mykal Becton jetzt offensichtlich nicht mehr ein Tackle ist, sondern ein Right Guard. Und was würdest du sagen?
Ich hatte auch Dotson und ich hatte auch Bradbury in meinen Notizen, was mich wirklich überrascht hat. Und es hat natürlich, na klar, es sind Eagles-Fans, es hat genau irgendwie 4 Sekunden gedauert, bis die Kommentarleiste voll war mit bösen Bemerkungen. Also das hat er nun wirklich nicht verdient. Man muss ja immer auch mal 2 Jahre zurückgucken und mal überlegen, was für eine unfassbare Saison Bradbury gespielt hat mit Darius Slay zusammen und was für ein Drop-off die dann letztes Jahr hatten, die Jungs. Also vielleicht ist Bradbury ja auch so einer, der so Achterbahn-Saisons hat. Eine
ist
Saison
er, ne? Ist haben, er wirklich, haben wir ja? Doch, ja, genau. Wir haben uns ja mal die Statistiken angeschaut. Jedes zweite Jahr spielt er überragend und dann wieder das Jahr dazwischen relativ mies. Ja, siehst du. Ist natürlich keine statistische Evidenz, aber zumindest war es bislang so. Also von daher erwartet uns die nächste Breakout-Season von Bradbury.
Ein Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. Lass uns kurz einen Ausblick wagen auf unsere Podcast-Saison, die ja auch wieder losgeht. Wir wollen wieder einmal die Woche mit einer Ausgabe kommen vom Brotherly Talk um die Ecke, immer mit einem Rückblick und Ausblick zu den jeweiligen Spielen der Eagles. Wir haben ja Game Week diese Woche, wie cool. Und da steht uns ja ein besonderes Spiel bevor, gleich in Woche 1. Daneben, wie gewohnt, unsere Hot Topics zu Beginn und immer mal wieder unser Philly Fun Fact, unser PFF, Tim. Du versorgst uns dann wieder mit so ein paar bunten Themen aus Philadelphia, immer mit einem Link zu den Eagles, total spannend und macht total Spaß. Ja, und heute haben wir das hier für euch geplant. Gleich die Hot Topics, eine bunte Tüte, würde ich es mal nennen, aus den letzten Wochen vor allem, aber mit dem besonderen Blick auf diesen 53er Roster. Sag mal, heißt es eigentlich das oder der Roster? Ich will immer das sagen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde auch sagen, das Roster. Aber da gibt es so ein paar englische Wörter, wo die Leute sich einfach nicht einig sind. Und ich glaube, das ist eines davon. Aber ich bin bei dir. Ich würde jetzt auch, wir sagen einfach mal das Roster.
Schlimmste Antwort wäre gewesen, man kann beides sagen.
Ich hoffe nicht.
So, dann haben wir ein paar nennenswertere Neuzugänge und Abgänge, die haben wir natürlich auch. Und daneben noch ein bisschen was zum Schmunzeln und zum Diskutieren. So, dann wollen wir natürlich auf dieses Spiel 1 gucken. Heimspiel in Sao Paulo gegen die Green Bay Packers. Sehr kontrovers diskutiert in den letzten Tagen. Da gibt's von uns ein Update und eine sportliche Prognose natürlich auch. Und dann, coole Idee von dir, Tim, bleiben wir bei den Prognosen und tippen mal ganz entspannt die Saison für die Eagles durch. Das hat, finden wir, so gleich mehrere Vorteile. Ne? Wir holen euch ab in Sachen Spielplan, können über diesen ewigen Strength of Schedule diskutieren. Ich glaube, den schwierigsten Schedule haben ja die Steelers dieses Jahr. Also wie tough wird die Saison denn eigentlich? Ja, und wir dachten so, bei Tipps seid ihr wahrscheinlich auch sofort dabei. Ist ja immer spannend und vielleicht seid ihr auch mal anderer Meinung. Wenn dem so ist, schreibt uns doch mal eure Tipps bei Instagram und wir schauen, ob wir uns so in die allgemeine Meinung einreihen oder eben auch nicht. Finden wir irgendwie total cool.
Ganz genau. Und du hast auch schon das richtige Stichwort gegeben mit schreibt uns eure Predictions, schreibt uns eure Tipps der Eagles-Saison. Und das Thema Schreiben und Feedback habt ihr schon auch in der Sommerpause gemacht. Da haben Flo und ich uns sehr, sehr drüber gefreut. Zum einen natürlich die wirklich netten Mails. Wann macht ihr denn das wieder? Hoffentlich macht ihr es wieder. Ja, natürlich machen wir es wieder. Da haben wir uns extrem drüber gefreut. Und aber auch direkt das Feedback. Was wünscht ihr euch anders? Was hättet ihr gerne? Und Flo und ich sind ja in der letzten Saison die Spiele immer fast, muss man sagen, Play-by-Play durchgegangen und wir zeichnen ja immer eigentlich Mitte der Woche auf, damit wir sozusagen schon den Preview machen können, auch wissen, wer ist dann eigentlich verletzt, wer ist vielleicht noch im Active Roster und natürlich aber auch den Blick zurückwerfen und dann haben natürlich, und das war das Feedback, was ihr uns auch geschrieben habt, haben natürlich als treue Eagles-Fans 95% von euch ja auch schon das Spiel gesehen, weswegen wir jetzt sicherlich nicht mehr Play-by-Play durchgehen werden, das bringt auch wahrscheinlich dann ein bisschen mehr Dynamik rein, wenn wir das denn nicht tun und von daher geht es uns eher so ein bisschen um die Quintessenz, wird dadurch sicherlich noch dynamischer und von daher vielen Dank für das viele Feedback und auch zu unserem Saisonplan. Schreibt uns das gerne. Ihr seht, wir nehmen das Feedback ernst und freuen uns darauf, gemeinsam mit euch noch unterhaltsamer zu werden, als es vielleicht sowieso schon ist.
Voll cool, dass ihr uns schreibt. Danke dafür, hat Tim alles gesagt. So, dann rein in die Hot Topics mit der Antwort auf die Frage, wer ist denn eigentlich neu bei den Eagles und dann eben auch schon Teil des 53er Rosters? Also erwähnenswert neu neben dem Wide Receiver 3, Tim, Jahan Dotson, zu dem kommen wir gleich, wäre da, weil auch ganz frisch gesigned im Übrigen, sicher Defensive Tackle Byron Young, ein spannender Name, der hat nämlich für Nick Saban gespielt und ist National Champion mit Alabama geworden.
Ganz genau, nicht zu verwechseln mit dem Defensive End Young, sondern wir reden hier über Byron Young, den Defensive Tackle, das heißt Interior Defensive Line. Wie du schon sagst, hat bei Alabama Crimson Tide gespielt und jetzt wird es ein bisschen kurios. Draft Year, wenn ihr das habt ihr sicherlich auch mal gegoogelt auf den einschlägigen Seiten. Draft Year von den Las Vegas Raiders gepickt in Runde 3 letztes Jahr. Also das ist schon sehr, sehr selten und wir gehen gleich auf die Gründe dafür ein. Das ist schon sehr, sehr selten, dass man ein Jahr, nachdem jemand in der dritten Runde gepickt wurde, ihn quasi vom freien Markt aufsammeln kann. Er wurde an 71. Stelle nämlich ausgewählt im letzten Jahr. Ist erst 23 Jahre alt, also 23,8 Jahre. Er wird bald 24. Das heißt noch extrem jung. Und warum ist so jemand überhaupt auf dem Markt? Und das habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut und ja, da muss man leider festhalten. Also es gibt schon Gründe, nämlich die Statistik des Grauens, nenne ich sie mal, aus der vergangenen Saison. Er hat in seinem ersten Jahr Freshman in der NFL, hat er 6 Spiele gemacht für die Las Vegas Raiders. Das ist schon per se erstmal nicht so viel, wenngleich man natürlich weiß, O-Line, D-Line, das ist etwas, was man eigentlich über die Jahre erst aufbaut und im Jahr 2 und vor allen Dingen Jahr 3 dann den ganz großen Sprung erwartet, den man ihm aus Sicht der Las Vegas Raiders offensichtlich nicht zugetraut hat. Drittrundenpick, nicht teuer und trotzdem hat man ihn nach einem Jahr entlassen. Warum? Ja, Statistik des Grauens sind nicht die 6 Spiele, die er gespielt hat, sondern sind, und jetzt haltet euch fest, es ist nicht schön, ich sag's trotzdem, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, in diesen 6 Spielen hatte er 4 Tackles, Solo-Tackles, 0 Assisted-Tackles, 0 Sacks und 0 Forced Fumbles. Also das ist wirklich gruselig. Er hat quasi eine Overall-Rate von 45,6 bekommen. Run-Defense, und das ist eigentlich seine Stärke, weil er ist kein Pass-Rusher. So wurde er quasi damals im Scouting-Report vorgestellt. Jemand, der wirklich mit einem sehr, sehr starken Run-Defense-Skillset kommt, mit sehr langen Armen. Das war tatsächlich eher seine Schwäche. Also da hat er einen Grade von 45,1 bekommen. Im Pass-Rush war es mit 53,3 auch nicht wirklich viel besser. Also von daher, das, was man sich erhofft hat, nämlich einen starken Run-Verteidiger mit langen Armen. Er galt als Sleeper tatsächlich auch im 2023er Draft. All das ist nicht gekommen. Er wurde wirklich hoch bewertet. Overall Grade damals hatte er noch 78 mit einem wirklich, wirklich starken, mit einer wirklich, wirklich starken Laufverteidigung. All das ist nicht gekommen. Man hat den Glauben komplett innerhalb von einer Saison verloren. Ja, und jetzt haben die Eagles ihn aufgesammelt. Sie werden sich da was bei gedacht haben, müssen sie auch, weil, wen haben sie dafür entlassen? Nämlich Marlon Tuipulotu, den kennt ihr sicherlich auch alle. Seit 2021 bei den Eagles, wurde damals in der 6. Runde gedraftet, hat immerhin 28 Mal für die Eagles gespielt in der Interior Defensive Line. Von daher muss man sagen, interessant. Auf der anderen Seite, ich hatte es gerade schon formuliert, er ist noch sehr, sehr jung und vor allen Dingen, jetzt kommt's, Tuipulotu wäre jetzt nicht mehr auf so einem günstigen Vertrag gewesen. Die Eagles haben jetzt quasi noch 3 Jahre Byron Young unter einem Rookie-Vertrag spielen, das heißt, er ist sehr, sehr günstig als Drittrunden-Pick und er hat jetzt eben halt noch die Chance, entwickelt zu werden. Er kommt wirklich von einer ganz, ganz schwachen ersten Saison. Aber wie gesagt, wir sollten erstmal positiv reingehen. Er hatte ein gutes Draft-Profile 2022 nach der Saison bei Alabama. Und vielleicht kriegt die Eagles das Defensive Coaching Staff ihn hin. Dann haben wir wirklich noch 3 Jahre ihn günstig unter Vertrag und hoffentlich noch viel Freude. Aber wie gesagt, die Raiders haben ihn nicht ohne Grund entlassen. Wir hoffen einfach mal das Beste und dass sie das Potenzial heben können, was hoffentlich in ihm schlummert.
Aus der Ferne, danke Tim. Ohne es so richtig beurteilen zu können, kann das für mich eigentlich nur Coaching sein, weil das Skillset hat er ja bewiesenermaßen aus seiner College-Zeit. Der Sprung, dieser Kulturschock, das weiß man auch, in die NFL ist für manche Spieler einfach zu viel und zu hart und zu krass. Dennoch müssen die Eagles ja irgendetwas erkannt haben, zu Lasten dann, und du hast es gesagt, von Marvin Tuipulotu, der ist also weg. Weg ist auch endlich das große Fragezeichen beim Thema Wide Receiver 3. Jahan Dotson ist gekommen, und zwar per Trade von den Washington Commanders. Schon irgendwie wild, Tim, ne? Dass die Eagles immer mal wieder Spieler von Division Rivals bekommen.
Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Und da hat man ja auch schon wieder auf Social Media gelesen. Da kommen ja mal sehr direktes, sehr schnelles Feedback, dass sich da mal wieder hat einer von Howie Roseman über den Tisch ziehen lassen.
Ja, also nehmen wir so, ne? Finden wir ja in der Situation eher lustig. Also Jahan Dotson kommt für einen Drittrunden-Pick. Die Eagles haben 2 davon und 2 Siebtrunden-Picks. Die Eagles haben 4 davon aus dem nächsten Jahr. Die Eagles bekommen aber auch noch einen Fünftrunden-Pick, und zwar den einzigen, den die Commanders haben. Ich spoiler schon mal. Die Eagles für mich hands down der klare Gewinner dieses Trades. Absoluter Stil und für mich jetzt schon das beste Wide-Receiver-Trio in der Liga. Ich will euch auch sagen, warum. Lass uns mit Zahlen anfangen. Dotson ist 2022 in der ersten Runde gepickt worden, kam von Penn State. Weißt du, wer da auch gespielt hat übrigens bei Penn State?
Ich weiß nicht im selben Jahr, aber natürlich Saquon Barkley.
Ne? Saquon hat er ja auch gespielt, ne? Genau. Ja. Ich glaube, die waren sogar, waren sie Teammates? Ich weiß es gar nicht. Aber er hat da auf jeden Fall auch gespielt. In 2 Saisons hat Dotson 84 Pässe für 1041 Yards, 11 Touchdowns gefangen. Ihr jetzt so, ja, das ist wenig, ja. Aber die Quarterback-Qualität in Washington, die war in den letzten Jahren auch einigermaßen überschaubar, das muss man auch mal sagen, ne? Taylor Heinicke, Carson Wentz, Sam Howell, jetzt starten die Commanders Jaden Daniels, da wird es vielleicht ein bisschen produktiver, aber die letzten beiden Jahre waren es eben nicht. Noch mehr Zahlen, Dotson ist nicht teuer. Der spielt noch 2 Jahre auf seinem Rookie-Vertrag. Für dieses Jahr bekommt er 1,5 Millionen Dollar voll garantiert. In der nächsten Saison 2,75 und ein paar gequetschte Millionen voll garantiert. Das ist verkraftbar. Die Eagles können dann ja auch noch die Fifth-Year-Option bei Dotson ziehen. Ist ja nur bei First-Round-Picks möglich. Und das fühlt sich so ein bisschen nach Wide-Receiver-Langzeitplanung von Howie Roseman an, oder Tim?
Ja, also ich bin auch extrem zufrieden. Wir hatten es ja nach dem Draft gesagt, wo sind die Schwachstellen? Ich meine, wir reden nachher sowieso gleich noch über den Roster. Da haben wir schon leichte Bauchschmerzen gehabt mit Blick auf Wide Receiver 3. Von daher bin ich da wirklich happy. Das ist eine gute Lösung. Aber auch wenn ich das nicht so oft tue und ich liebe natürlich Flo's grüne Eagles-Brille sozusagen, durch die er da durchschaut, ich würde schon leicht widersprechen beim besten Wide Receiver-Trio der Liga.
Wirklich?
Ja, ich bin mega happy. Wir haben ja ein bisschen vorher drüber gesprochen und habe ich das mal sacken lassen. Und hab mir mal überlegt, hab mir mal einen Abend Zeit genommen und gesagt, das will ich jetzt auch mal für mich selber reevaluieren, weil ich hatte natürlich auch ein super gutes Gefühl. Ich will aber auch, und das und ihr wisst ja alle, ich bin ja brutal optimistischer Mensch, will aber auch mal mich so ein bisschen kalibrieren, gerade jetzt, bevor wir nachher die Saison durchtippen werden, wo steht denn die Eagles eigentlich? Und hab mir tatsächlich mal alle Receiving Corps der Liga angeschaut. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht alle 32 Teams durch, aber ich hab mir mal, lass mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich mir mal rausgesucht, wo ich der Meinung bin, die haben ein sehr, sehr starkes Receiver-Trio. Und wir gehen die mal durch und ich sage euch dann gleich mal meine Meinung. Ich bin auch sehr auf Flo's Meinung gespannt, wenn er mal hört, wer da noch alles so mitschwimmt. Also, wen muss man sich anschauen? Die Eagles, Flo hat es gesagt, AJ Brown, überragend, brauchen wir nicht drum herum reden. Devonta Smith, überragend, brauchen wir auch nicht drum herum reden. Wahrscheinlich der oder einer der 1B-Receiver in der Liga, aber ich komme gleich zu einem Team, die sicherlich auch mindestens mal einen 1B-Receiver da haben.
Wenn der nicht würde sogar im Also Smith würde in vielen, vielen anderen Teams wäre klar Nummer 1 Receiver. AJ Brown ist definitiv Top 5 in der Liga. Das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Aber hau mal deine raus.
Das ist so. Ja, das ist so. Also, wen habe ich mir rausgesucht? Und jetzt, ich sage euch noch nicht, ob ich die stärker oder schwächer finde. Ich will euch nur mal ein paar Teams nennen, die ich mir da genauer unter die Lupe genommen habe, nachdem ich gedacht habe, okay, es ist nicht gar nicht so schlecht. San Francisco 49ers werden wir gleich mal drauf gucken. Die kennen wir ja auch ganz gut. Auch dieses Jahr wieder ein bockstarkes Team. Sicherlich auch einer der Kandidaten mit den Eagles für das NFC Championship Team. Also die sind auf jeden Fall mal in der Diskussion. Kommen wir gleich drauf. Wer auch in der Diskussion ist, und auch die werden wir zu Gesicht bekommen als Eagles dieses Jahr, sind definitiv die Cincinnati Bengals. Mhm. Ein weiteres spannendes Team, worüber wir gleich sprechen müssen bei dieser Diskussion, bestes Wide-Receiver-Trio der Liga, sind meiner Meinung nach die Miami Dolphins. Und dann kommen wir noch zu zwei Teams, die man ein bisschen vielleicht, eins von denen nicht so unbedingt mehr, aber die man vielleicht ein bisschen ja, schnell vergessen kann, weil es jahrelang dort relativ mies aussah. Das wird sich dieses Jahr vermeintlich sehr, sehr stark ändern. Das sind definitiv die Chicago Bears. Da werde ich gleich was zu sagen. Und dann aber natürlich auch, sie waren unter ferner Liefen, letztes Jahr schon nicht mehr, sie werden dieses Jahr wieder bockstark sein, meiner Meinung nach, die Houston Texans. So, das sind mal Teams, die auf jeden Fall mal gute Trios haben. Jetzt gehe ich vielleicht mal zuerst mal den Teams durch, wo ich definitiv auch der Meinung bin, wenngleich die, wie gesagt, Sternchen, alle von denen brauchen nicht reden, haben drei richtig, richtig gute Receiver. Schreibt uns gerne, wenn ihr nicht meiner Meinung seid. Aber drei von denen würde ich direkt mal sagen, die sind schwächer als das Eagles Receiving Trio, wenn gleich auf einem sehr hohen Niveau. Gucken wir uns mal, wie gesagt, ich glaube, das wird das NFC Championship Game erneut sein. 49ers gegen Eagles. Also schauen wir uns mal die 49ers an. Brandon Ayuk, wissen wir jetzt, hat verlängert bei den 49ers, ist nicht mehr im Holdout. Der ist natürlich bockstark. Sicherlich auf einem Niveau wie AJ Brown. Ich persönlich schätze ihn auch, teile ich deine Meinung, ein bisschen schlechter ein. Dann haben sie da noch jemanden und der ist natürlich noch mal ein bisschen, auf Englisch sagt man versatile, also viel, wie sagt man das auf Deutsch? Vielschichtig einsetzbar. Debo. Ja, genau, das ist das Wort. Danke dir mit Debo Samuel. Das ist ein super spannender Spieler. Und dann haben sie noch Jawan Jennings. Also das ist Jennings schätze ich schwächer an als Dotson, aber das sind schon mal drei richtig, richtig gute Wide Receiver, wo man sich warm anziehen darf als Defense. So, gutes Trio haben wir abgehakt, schätze ich auch schlechter an als die Eagles. Wer dieses Jahr auch ein richtig gutes Team sein wird, möglicherweise erst der Gegner der Eagles im Super Bowl, weil AFC, sind die Cincinnati Bengals, die haben Ja'Marr Chase, also ja, was haben wir jetzt gelesen? Er will einen Dollar mehr kriegen als der Kollege Justin Jefferson, um einfach der bestbezahlte Receiver zu sein. Kann man drüber streiten, ob jetzt das vielleicht ein bisschen zu viel der Eitelkeit ist, aber er ist einfach ein unglaublich guter Wide Receiver. Daneben haben sie niemand Geringeren als T. Higgins, ganz klar überragender Receiver. Und dann haben sie Trenton Irwin, ist auch kein schlechter, aber meiner Meinung nach auch schlechter als das Trio der Eagles, wenn klar. Check. Super Wide Receiver Core. So, jetzt wird's schon ein bisschen spannender. Ich gebe es mal vorne weg. Ich schätze die Eagles als stärker ein, aber es gibt da sicherlich den einen oder anderen da draußen, der mir vielleicht da schon widersprechen wird. Nämlich die Miami Dolphins. Sie haben mit Tyreek Hill wahrscheinlich den besten. Vielleicht, ja, auch da kann man sich drüber streiten, ob er jetzt besser oder schlechter als Justin Jefferson ist, aber auf jeden Fall mal Top 2. Tyreek Hill, ich meine, letztes Jahr der hat mal ein Yard gefehlt zu 1800 Receiving Yards.
Ja, ja.
Ja, ist crazy, ne? So, ja. Neben wem spielt der junge Mann? Jalen Waddle. Auch nicht so schlecht. Und jetzt haben natürlich auch die Miami Dolphins was getan. Sicherlich am Anfang der Saison noch, meiner Meinung nach, nicht der große Impact-Player, aber gerade wenn es in die Postseason geht, haben die als Wide Receiver 3 noch Odell Beckham Jr. Klar ist er nicht mehr der Jüngste, aber er ist auf jeden Fall auch richtig gut. Und das wird sich sicherlich zeigen. Ne? Ich meine, Dotson hat jetzt keinerlei Postseason-Erfahrung von Relevanz, nämlich gar keine. Und Odell Beckham Jr. hat schon das ein oder andere Ding gerissen. Wir erinnern uns alle an seine überragende Postseason bei den Los Angeles Rams, die ja mehr oder weniger dank ihm dann den Super Bowl geholt haben mit der schweren Verletzung, die er dann davon getragen hat. Von daher, ich glaube, die Eagles sind etwas stärker als die Dolphins. Aber ich glaube, da draußen gibt es wahrscheinlich schon den einen oder anderen, wahrscheinlich nicht, oder den Eagles-Fans, der mir da widersprechen wird. So, und jetzt
wird es für mich fällt doch aber aus, oder? Fällt der nicht aus jetzt die ersten Wochen?
Ja. Ja, genau, deswegen meinte ich. Er ist wahrscheinlich im Laufe der Saison, / dann zum Saisonende, Postseason. Genau, deswegen sehe ich auch die Eagles aktuell als stärker ein. So, jetzt kommen wir mal zu zwei, wo ich schon ein bisschen länger drüber nachdenken musste. Weil es gibt viele, die sagen, sowohl die Chicago Bears als auch die Houston Texans sind dort definitiv stärker besetzt als die Eagles. Und ich fange mal so an. Die Chicago Bears haben mit DJ Moore, der hat immerhin auch knapp 1400 Yards letztes Jahr, und Keenan Allen, den die sich geholt haben, der auch 1300 knapp hatte letzte Saison, mal zwei wirklich bockstarke Receiver. Und haben dann sich dazu im Draft geholt Romeo Dunsey. Ja, den kennt ihr auch alle, diejenigen von euch, die sich mit dem Draft beschäftigt haben. Eine unfassbare Waffe für Caleb Williams. Also ich habe mal die Eagles deswegen auch nur als stärker eingeschätzt, weil wir eben von Odunsi noch nichts gesehen haben. Wir wissen alle, Flo, du hast eben auch gerade gesagt, der Sprung ist hart vom College in die NFL. Aber viele Experten da draußen sagen, das ist das beste Wide-Receiver-Trio der Liga. Und wie gesagt, Flo, ich bin sehr gespannt gleich auf deine Meinung. Ich habe die Eagles aber tatsächlich hinter dem folgenden Team eingeordnet. Ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, dass im Gesamtsetting die Eagles das Zweitbeste haben. Immerhin, ich meine, das ist schon ein absolutes Luxusthema. Und die Houston Texans einfach im Gesamtsetup mit Stephon Diggs, den die sich geholt haben, Nico Collins, auch ein wirklich geiler Receiver. Und dann auch Tank Dell, der letztes Jahr eine wirklich super Saison gespielt hat. Tank Dell schätze ich etwas stärker ein als Jalen Dotson, als etwas stärker im Gesamtbild einschätze. Aber das ist jammern, und das war nicht mal jammern, das ist eine Einschätzung auf hohem Niveau, Eagles nur an Nummer 2. Aber nachdem wir jetzt ein paar Namen gehört haben, Flo, bleibst du dabei, Nummer 1, oder wie schätzt du es ein?
Ja, ich bleib dabei, Nummer 1, und ich kann das auch erklären. Wie wird Jahan Dotson denn eingesetzt in dieser Offense? Und da sehe ich bei einem Wide Receiver 1, AJ Brown, so viele Mismatches für Jahan Dotson, dass das für mich den Ausschlag gibt, aus diesem Wide-Receiver-Trio das Beste der Liga zu machen. Ich glaube, das hast du sonst nicht so häufig. Rome Odunze ist natürlich ein starker Receiver. Ich glaube, auch Nummer 1 Receiver im Draft. Ne? Wann ist der gegangen? An 6 oder so? Keine Ahnung.
Ich glaube, hier, wie ist der Kollege? Harrison ist, glaube ich, vor ihm gegangen.
Ah, Marvin Harrison ist vor ihm gegangen, genau.
Ja, genau, ja. Aber war dann direkt der Zweite.
Ja, so, also aber du hast was gesagt, er ist nun mal ein Rookie und da weißt du nie, was du kriegst. Wohingegen ich sagen muss, Caleb Williams sieht wirklich wie ein absoluter Superstar aus. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast in der Preseason oder so. Also der Typ sieht einfach aus wie ein Veteran, als wäre der schon Jahre in der Liga. Also da wird was passieren bei den Chicago Bears. Ich bin da super optimistisch, dass die eine starke Saison spielen. Also natürlich reden wir über Nuancen. Ich finde aber die Konstellation super spannend und mache deshalb auch ein wenig durch die grüne Brille zugegebenermaßen, mache ich aus dem Eagles Wide Receiver Trio das Wide Receiver Trio Nummer 1.
Ja, durchaus valide. Ich meine, bei den Houston Texans, wir wissen es alle, Stephon Diggs ist eine Diva. Ja, ob das so funktioniert, wenn er eben halt nicht jeden Ball kriegt, weil eben halt auch noch Nico Collins und Tank Dell dabei ist. Das wird sich hier zeigen. Und wir haben es noch gar nicht erwähnt. Wir haben natürlich einen Record-breaking Quarterback bei den Philadelphia Eagles, nämlich mit Jalen Hurts. Ihr da draußen habt es wahrscheinlich gesehen, er hat den Trainingscamp-Rekord aufgestellt für die meisten Pässe ohne Interception. Er wäre ja fast um ein Haar, in der letzten Woche ist es erst passiert, um ein Haar rausgegangen, ohne eine einzige Interception im Trainingcamp. Also von daher ist ganz, ganz offensichtlich Jalen Hurts, wie es ja manche Hater da draußen sagen, nicht nur den Eagles-Fans, wie manche Hater da draußen sagen, er ist ja eigentlich nur ein Running Back, der ein bisschen werfen kann. Das ist natürlich Bullshit, sorry for my words. Ganz offensichtlich in einer hervorragenden Form, was das Passing-Game angeht. Und da hoffen wir doch darauf, dass er das mitnehmen kann, jetzt in die neue Saison.
Und auf die Frage, wie er das dann empfunden hat, seinen ersten Pick zu werfen, hat er gesagt, es wird auch langsam mal Zeit. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Noch ein Satz zu den Houston Texans und CJ Stroud. Der wird ein toughes Jahr vor sich haben. Natürlich war der letztes Jahr einfach in so einem Flow, konnte frei aufspielen. Und ich glaube, das wird nicht einfacher für ihn in diesem Jahr. Insofern würde ich die Houston Texans mit dem Quarterback-Play mal mit so einem kleinen Fragezeichen versehen wollen an der Stelle. Auch wieder ein Argument für die Eagles an der Stelle. So, dann machen wir das dazu. Jahan Dotson, also Teil des 53er Rosters. Und wer ist da noch so? Komm, wir hüpfen mal kurz durch, Tim, oder? Offense, QBs, Jalen Hurts, Tanner McKee, Kenny Pickett. Und da haben sie direkt runtergeschrieben, Players listed in alphabetical order. Fand ich spannend nach dieser Preseason. Wer ist für dich die Nummer 2?
Puh, also realistisch gesehen wird es Kenny Pickett sein. Auch das wisst ihr da draußen, trotz allem Optimismus.
Aber alle wollen Tanner McKee.
Ich war seit dem Trade, wie ihr alle wisst da draußen, kein Fan von Kenny Pickett. Bin es immer noch nicht. Tanner McKee scheint wohl ganz gut performt zu haben, aber es gibt zwei Positionen, wo sich meines Erachtens keiner verletzen darf, um es mal so zu formulieren, und einer davon ist Quarterback. Also ich bin kein Fan davon. Ich hätte mir eher vielleicht einen anderen zweiten Quarterback gewünscht, weil von Kenny Pickett halte ich nicht so viel. Wir werden ihn hoffentlich auch nicht sehen, weil Jalen Hurts hoffentlich gesund bleiben wird, aber pui, da würde es mir vergruseln.
So, dann Running Backs, Saquon Barkley, Kenneth Gainwell, Will Shipley, Wide Receiver, AJ Brown, Britton Covey, Jahan Dotson, Devontae Smith und Johnny Wilson, Paris Campbell, der hat es ja nicht in den 53er-Kader geschafft, ist aber im PS, also im Practice Squad, der hatte ja im März, wir haben das ja hier gehabt im Brotherly Talk, ein Einjahresdeal mit den Eagles gesigned. Bei den Titans Dallas Goedert und Grant Calcaterra oder Calcaterra? Ich habe irgendwo Calcaterra jetzt gehört. Sag mal, ist Dallas Goedert verletzt?
Also ich bin relativ sicher, dass er das erste Spiel machen wird. Ich habe auch gesehen, questionable, aber das wird schon passen. Also müsste ich, zu 99% lege ich mich ja fest, dass er Grant Calcaterra heißt. Vielleicht noch ganz kurz zurückgesprungen. Ich glaube, auf Tight End, da sind wir wirklich gut aufgestellt mit Goddard und Calcaterra. Calcaterra ist auch ein super Blocker vor allen Dingen.
Ja.
Die zwei, ich hatte es ja gesagt, ich habe an zwei Positionen habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn sich jemand verletzt. Und die zweite Position hinter dem QB ist bei mir definitiv Running Back. Auch das haben wir nach dem Draft in unserer Analyse gesagt schon. Das finde ich ziemlich dünn. Also mit Saquon Barkley, dann hast du Gainwell. Der kann schlechter Spieler, ist nicht falsch verstehen. Aber wir haben alle in den letzten Jahren gesehen, was er kann und was er nicht kann. So, und dahinter hast du mit Will Shipley einen Rookie, wo wir auch schon unsere Bedenken nach dem Draft geäußert haben. Wir müssen alle hoffen, dass Saquon gesund bleibt oder dass vielleicht dann auch Hurts in seinem wirklich guten Laufspiel ein bisschen da Druck wegnehmen kann. Da sehe ich tatsächlich noch ein bisschen, da habe ich ein bisschen Bauchkrummeln. Aber gut, manchmal, keiner hat den perfekten Roster, die Eagles haben ihn sicherlich auch nicht, aber wie gesagt, QB und RB, das sind so bei mir die beiden. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir aus, Flo? Hast du irgendwo, oder sind es dieselben krumme Bauchschmerzen, oder hast du sie vielleicht sogar ganz woanders? Wir reden ja aktuell ja nur über die Offense.
Also auf Positionsgruppen, Quarterback ganz klar. Ganz, ganz klar, wenn da was passiert und wir wissen, Jalen Hurts hat im letzten Jahr mit einer Verletzung gespielt. Ohnehin ist ja die große Frage, wird das so ein Bounceback-Jahr für die Eagles oder nicht? Alle Vorzeichen stehen auf ja, es wird dieses Bounceback-Jahr, aber bei Quarterbacks, da hätte ich schon extreme Bauchschmerzen. Da wird man natürlich sehr, sehr schnell, wenn es dann was Gravierenderes sein würde, wovon wir nicht ausgehen, da würde man schnell einen Haken hintermachen und den Kopf sehr hängen lassen. Hat den Vorteil, dass wir hier viel zu besprechen haben, aber haben wir sowieso immer im Brotherly Talk. So, und dann Saquon ist natürlich ein Riesenfaktor. Wie kann der performen? Und ich nehme dir jetzt das Bauchgrummeln hinter einer O-Line, die nach wie vor, trotz prominenter Abgänge oder eines prominenten Abgangs mindestens, immer noch eine der besten in dieser Liga sein wird. Wir gehen kurz durch. Mekhi Becton, du hast es gesagt, Landon Dickerson, Fred Johnson, Lane Johnson, Cam Jurgens, Trevor Keegan, Darian Kinnard, Jordan Mailata, neuer Team-Captain übrigens, auch das können wir hier mal droppen an dieser Stelle, neben AJ Brown, Jake Elliott, BG, Brandon Graham, Jalen Hurts, Lane Johnson und Darius Slay und dann eben noch Tyler Steen. Gibt es da Überraschungen für dich oder Erwartungen?
Super, super Stichpunkt, Flo, das du gerade gegeben hast. Ich hätte es sonst später nämlich auch noch angesprochen. Die Überraschung für mich ist eher bei den Team-Captains und da gibt es zwei Sachen, die einem auffallen.
Smitty ist ja weg.
Das ist genau der Punkt. Letztes Jahr gab es 9 Team-Captains. Da waren noch dabei Fletcher Cox und Jason Kelce. Dazu war noch dabei Devontae Smith. Und jetzt sind es nur noch 7. Neu reingekommen, wie du schon richtigerweise sagst, ist Mailata. Rausgefallen ist Smith. Es wird ja nicht bei den Eagles wird ja nicht von den Trainern bestimmt, sondern gewählt. Und ich will da jetzt auch nichts reininterpretieren, aber ich finde es sehr bemerkenswert, dass du mit weniger Team-Captains in die Saison gehst und dann ein Team-Captain rausfällt, der wirklich großartig performt hat letztes Jahr. Das ist auch relativ frisch. Ich kenne noch nicht irgendwelche Hintergrundberichte. Ich finde es bemerkenswert und ich hoffe nicht, also ich formuliere es mal andersrum. Leistungssportler haben natürlich eine sehr, sehr hohe Meinung von sich, müssen sie auch haben. Ohne Selbstbewusstsein reist du auf dem Niveau nichts. Es ist eine große Ehre, so jung zum Team-Captain gemacht zu werden. Ich spreche jetzt nämlich über Devontae Smith. Und dann nicht mehr Team-Captain zu sein, kann ja durchaus als Degradierung verstanden werden. Und ich hoffe wirklich nicht, dass ihn das mitnimmt. Also ehrlicherweise, mich würde es schon mitnehmen. Und ich weiß auch die Hintergründe nicht. Aber das fand ich sehr bemerkenswert.
Ich kenne eine Begründung, ich habe eine gehört und die liegt nahe. Es wurde nämlich gesagt auf diversen Plattformen, Jordan Mailata sei more vocal, also hätte eine größere, also eine stärkere Stimme im Lockerroom sozusagen. Smitty ist wohl mehr so für die gute Laune zuständig, wenn man.
Aber weißt du, warum ich das nicht gelten lasse, Flo?
Sag.
Weil letztes Jahr gab es 9 Team-Captains. Jetzt sind es nur noch 7. Man hätte ihn doch trotzdem als Team-Captain lassen können. Jetzt hat man halt 2 gecuttet.
Als Hobby-Psychologe würde ich jetzt sagen, okay, 9 waren einfach viel zu viel, weil in dieser unfassbar schrecklichen Saison, also zweite Saisonhälfte, letztes Jahr haben dann wahrscheinlich alle sich zu Wort gemeldet. Alle hatten eine Meinung und vielleicht haben sie es aus dem Grund reduziert, so wie sie einfach ohnehin ja mit einem neuen OCDC klarere Strukturen geschaffen haben, Tim. Und das gefällt mir schon an dieser Stelle.
Ja, finde ich valide, das Argument. Gerade auch, weil es eben halt auch 2 Wide Receiver Captains waren mit AJ Brown und mit Smith. Ich hoffe, dass es ihn persönlich nicht irgendwie getroffen hat. Aber grundsätzlich bin ich deiner Meinung, es sollte dann auch nicht zu viele geben, die da irgendwie mitquatschen.
Sehr gut, guck mal, sind wir doch wieder einer Meinung. Dann zur neu geführten Defense. Wir freuen uns auf Vic Fangios Impact natürlich und auf diese Spieler hier. D-Line, Thomas Booker, Jalen Carter, von dem erwarte ich einiges dieses Jahr. Jordan Davis, Moro Ojomo, Byron Young und Milton Williams. Dazu die Edge Rusher, Brandon Graham, Bryce Huff, Jalix Hunt, Patrick Johnson, Nolan Smith und Josh Sweat. Liest sich erstmal gut, auch ohne Hassan Reddick, oder?
Ja, finde ich auch. Also D-Line sind die Eagles wirklich stacked. Das sieht gut aus. Man liest ja auch wirklich Gutes, was jetzt was jetzt sozusagen die Leistung von Celik's Hand angeht. Das ist ja so ein bisschen als Project gehandelt worden. Aber der macht sich da wirklich sehr, sehr gut. Also ich glaube, die Line, definitiv sind die Eagles auch wieder Top 5, ähnlich wie in der O-Line.
Dann dahinter, und da kommen wir so ein bisschen zu den großen Fragezeichen, vor allem aus der vergangenen Saison, und schauen in den Linebacker-Room. Da sitzen jetzt Zach Bourne, Nakobe Dean, Jeremiah Trotter Jr., Ben Van Sumeren und Devin White. Hast du eine Meinung?
Ja, dass das meine dritten Bauchschmerzen sind.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja. Auch noch die letzten, fairerweise. Aber ja, also da hoffe ich wirklich, Devin White hat letztes Jahr keine gute Saison gespielt in Tampa. Zach Bourne, hoffe ich, dass er muss eigentlich der Leistungsträger sein. Hoffentlich wird's White, aber wir sehen mal weiter. Trotter kriegt hoffentlich schnell NFL-Niveau, dass er wirklich auch eine direkte Hilfe schon sein kann und nicht erst in Jahr 2, weil, Stichwort Jahr 2, wir sind jetzt in Jahr 3 von der Kobe Dean und da haben wir es leider immer noch nicht gesehen.
Und schüttelt das vielleicht auch die, oder hoffentlich schnell, ja, die Last dieser großen Fußstapfen von sich. Ja. Wobei sein Vater im Interview gesagt hat in der Preseason, ihr habt es vielleicht gesehen, er ist es total gewohnt, immer der Sohn dieser Eagles-Legende zu sein. Insofern kann er das ganz gut handeln. Wollen wir es hoffen, dass es so ist.
Das hoffen wir alle, weil Linebacker ist sicherlich... Klar, es wird auch undervalued in der NFL. Manche Teams nehmen das durchaus wichtiger. Die Eagles haben da jetzt nicht so den großen Wert drauf gelegt. Aber ja, wir harren mal der Dinge und drücken die Daumen für Devin White und Zach Bourne.
Ich drück mit. So, dann keine Bauchschmerzen bei den Defensive Backs. Wir erinnern uns alle an diesen Draft und waren sehr, sehr happy. Haben jetzt folgenden DB: Room, Reed Blankenship, Cooper DeGene, CJ Gardner-Johnson, Avonte Maddox, Tristan McCollum, Quinyon Mitchell, Eli Ricks, Keely Ringo, Isaiah Rogers, Darius Slay, James Bradbury, fällt ja 6 bis 8 Wochen aus mit so einer, ich glaube irgendwie Lower Body hieß es, ich weiß nicht genau. Aber das, also wenn man die Namen liest, wenn man ein bisschen geguckt hat, auch in der Preseason und auch auf die Wut, die bei einigen Spielern noch herrscht über diese letzte Saison. Ich gucke vor allem auf so Namen wie Darius Slay. Ich glaube, der hat ein gutes Potenzial, auch echt nochmal eine starke Saison zu spielen. So lange will er ja nicht mehr. Dann habe ich ein sehr gutes Gefühl bei den Defensive Backs. Du auch?
Ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist mal angegangen. Auch Safety war ja eher eine Schwäche, jetzt ist, glaube ich, eher eine Stärke. Reed Blankenship mag ich super gerne. Der ist ja auch super. Ja, der war ja komplett unter dem Radar. Die Eagles haben ihn entwickelt. Jetzt ist CJ Gardner-Johnson wieder da. Bleibt hoffentlich gesund. Dahinter hast du Avonte Maddox. Das ist stark. Sidney Brown kommt offensichtlich schneller zurück, habe ich heute gelesen.
Der ist schon gelaufen irgendwie, ne? Ja, mit, genau. Mit so einer Schiene oder so. Sah aber schon ganz gut aus, hm?
Ja, das ist klasse. Und dann Nickel, Mitchell, das gefällt ja manchen nicht so sehr, aber wir wissen es alle. Wir haben es ja letztes Jahr auch beim ewigen Sneed gesehen. Nickel ist super wichtig. Slot Corner, das sieht richtig, richtig gut aus. Also ich glaube, da werden wir was ganz anderes sehen als in der letzten Saison. Du hast eine starke D-Line, du hast ein starkes Defensive Backfield. Also da kann es dazwischen auch mal in Anführungszeichen ein bisschen dünner werden. Klar, du hast natürlich immer noch die Run-Defense, die nicht zu kurz kommen darf, aber das ist schon wirklich gut. Ja,
Du hast zwei brettstarke Koordinatoren, auch das ist so ein bisschen untergegangen, das finde ich auch nochmal erwähnenswert mit Vic Fangio und Kellen Moore. Also da wird sich einiges tun.
100%. Und du siehst es auch an den Cuts. Also wir gehen jetzt logischerweise nicht alle Cuts durch. Wir haben ja gleich noch Special Teams, wird Flo gleich was zu sagen. Aber, also wer die sind, ist ja sonst eher mein Metier mit dem Augenzwinkern als großer Special Teams-Fan. Aber bei den Cuts zum Beispiel, das sieht man auch mal. Ich habe mir mal so ein paar rausgepickt. Zum Beispiel, wen hat es denn gekillt? Josh Joby, der hat letztes Jahr immer dann auch für die Eagles wirklich auch Spiele gemacht, wie wir vielleicht auch leider alle wissen. Aber das ist kein schlechter. Der ist nicht mehr dabei. Und wer auch nicht mehr dabei ist als Cornerback, ist Zach McPherson, der vor allen Dingen auch in den Special Teams aktiv war. Und dann noch Gottlieb Ayeze, das war einer deiner Lieblingsspieler, basierend auf dem Namen. Die Feel-Good-Story, John Ross, erinnert euch alle, Wide Receiver, der aus dem Retirement zurückgekommen ist, hat leider nicht funktioniert. Und Matt Hennessy hat es nicht gepackt, ist auch nicht Teil des Practice Squads, stand jetzt. Oren Burks, auch sicherlich noch ein bekannterer Name. Also da gerade auf der defensiven Seite des Balles sind dann auch durchaus bekanntere Namen sozusagen gecuttet worden. Einfach darauf basierend, dass die Eagles da wirklich was gemacht haben, was aber auch nötig war.
Wegen des Cuts, Achtung, Dad-Joke, ist aus Gottlieb Ajeze Gottlieb Ojeze geworden. Konnte ich mir nicht verkneifen, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. So, dann mach du doch die Specialists. Jake Elliott, Rick Lovato und Braden Mann. Was sagst du, Tim?
Ja, eingespielt, super. Die Eagles, wie wir ja wissen, hat eines der besten Special-Team-Units der NFL. Interessant mit der neuen Regel, da werden wir sicherlich gleich die ein oder andere Überraschung ja auch sehen gegen die Packers. Das haben wir ja auch durchgesprochen schon und mittlerweile kennen es ja auch alle. Ihr habt ja sicherlich ein bisschen Preseason geschaut. Wie der Kick-Return sich gestaltet, ne? Also aktuell gelistet als Kick-Returner sind Isaiah Rogers, der übrigens ja auch eine überragende Vorbereitung gespielt hat und ja Starting Corner sein wird. Neben Slay. Der ist einer der Kick-Returner, genauso wie Kenneth Gainwell. Ich kann mir vorstellen, dass auch Will Shipley das ein oder andere kriegen wird. Natürlich auch genauso wie unser hürdenlaufender Freund Britton Covey. Aber das wird sicherlich spannend. Eagles wieder auf Special Team sehr, sehr gut aufgestellt und da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Jake Elliott, einer der besten Kicker der Liga und hat ja auch einen neuen Vertrag bekommen. Da sind die Eagles wirklich top. Also in Summe ein sehr, sehr runder Roster, wie ich finde, mit der einen oder anderen Schwäche. Aber wie gesagt, kein Team der NFL ist da sortenrein. Weder die 49ers als große Favoriten wieder. Kansas City Chiefs haben wir letztes Jahr gesehen, waren alles andere als perfekt. Und von daher glaube ich, wenn es klickt, bei den Eagles hat es letztes Jahr geklickt, bis dann irgendwie so Week 12 oder was es war, bis alles eingebrochen ist, mit dem Roster, mit dem Team kannst du weit kommen.
Noch zwei, drei buntere Themen machen wir flott, Tim. Du hast bei Social Media einen recht prominenten Eagles-Fan entdeckt. Also neben den handelsüblichen, so Bradley Cooper und Kevin Hart oder Pink oder Sylvester Stallone oder sowas. Er ist im Grunde noch prominenter. Erzähl.
Ja, also die du gerade erwähnt hast, die kennt ja jeder und vielleicht liegt es auch an mir, aber den folgenden kannte ich nicht. Und zwar ist ein Urlaubsfoto aufgetaucht von einem Strand, den ich nicht aussprechen kann, so wild ist der Name, in Delaware. Nämlich der noch amtierende Präsident der Vereinigten Staaten mit Präsident Biden ist ein Eagles-Fan. Er saß dort tatsächlich im fully-fledged Eagles-T-Shirt. Mir persönlich war das nicht bewusst und muss ich sagen, fand ich schon ganz cool und spricht auch offensichtlich für den guten Geschmack des Herrn Biden, der noch zumindest jetzt bis November oder im Amt wird er sein bis Januar der wichtigste Mann oder der wichtigste Präsident vermutlich auf der Welt ist. Definitiv mal First Man in the United States. War mir nicht bekannt. Wusstest du das, Flo?
Wusste ich auch nicht. Ich habe nachgelesen. Er hat es wohl schon mehrfach auch gesagt, ne? Dass er wirklich Hardcore-Eagles-Fan ist. Jetzt hat er es auch mal gezeigt. Fanden wir irgendwie erwähnenswert und ganz lustig an dieser Stelle. Wir haben noch einen prominenten Namen, zumindest bei allen Eagles-Fans prominent. Die Entdeckung der Woche fast schon, ne? Also neben Joe Biden im Eagles-Shirt. Der Name Carson Wentz, der könnte vielleicht bald wieder auf einem Eagles-Jersey zu sehen sein. Und ihr jetzt so, bitte nicht, bitte nicht. Ja, ruhig Leute, die Rede ist nämlich von, Achtung, Jack Carson Wentz. Also Carson Wentz ist der Nachname dieses Spielers von den Michigan State Spartans. College-Football-Saison ist wieder gestartet und da ist Jack gleich mal die Internet-Sensation aus Woche 1. Der Kollege ist Longsnapper bei den Spartans und wer weiß, klar bei so einem Nachnamen, ne, vielleicht ja irgendwann mal einer für die Eagles, wäre schon witzig, oder? Jack Carson Wentz, cooler Typ, unbedingt mal googeln, haben wir sehr gelacht.
Würde zumindest alle diejenigen von uns freuen, inklusive mir selber, die noch ein, warum auch immer, nein, er hat ja auch gute Jahre gehabt, ein Carson Wentz Shirt beziehungsweise Jersey zu Hause rumliegen haben. Von daher, bitte, liebe Eagles, draftet ihn sehr gerne, dann können wir die alten Trikots wieder auspacken und vielleicht kriegt er ja auch die 11. Wobei, ja, die ist prominent belegt. Ich glaube nicht, dass AJ Brown sie abgeben wird.
Wahrscheinlich aber, ja. Eher nicht, ja. Und noch was Buntes, bitte wörtlich nehmen. Jetzt ist nämlich endlich klar, in welchen Jerseys die Eagles in Woche 1 gegen die Green Bay Packers spielen. Tim, das war ja echt ein ganz schön wildes Thema. Wir hatten das hier auch im Brotherly Talk. Hol uns noch mal ganz kurz ab.
Ja, sehr gerne. Wir hatten es, wie du schon sagst, hatten es schon angesprochen. Das Thema Grün ist ja nicht unkritisch in Sao Paulo. Warum? Dieses Spiel wird stattfinden im Stadion von Corinthians. Corinthians ist eine der großen brasilianischen Fußballmannschaften. Für diejenigen von euch, die nicht Fußballfans sind, sicherlich wichtig zu wissen. Ganz, ganz großer Club, auch mit einem sehr, sehr schönen Stadion. Wurde damals neu gebaut für die Weltmeisterschaft in Brasilien, die Deutschland dann ja erfreulicherweise gewonnen hat. Die spielen nicht in Grün, ansonsten wäre das natürlich hervorragend, sondern ganz im Gegenteil, ihr größter Rivale aus Sao Paulo, Palmeiras, spielt in Grün, weswegen es komplettes No-Go ist, eben halt in diesem Stadion mit Grün zu spielen, sozusagen eine verbotene Farbe, nicht offiziell verboten, auch das ganz wichtiger Hinweis an der Stelle, es ist nämlich nicht so, wie es mal gerüchtet wurde, dass es verboten ist, in diesem Stadion Grün zu tragen. Im Fußball ist es so, da gab es auch schon wirklich Ärger, da wirst du auch rausgeworfen, wenn du mit einem grünen Shirt kommst, hat mein Spieler von Corinthians in grünen Schuhen gespielt, der danach einen ordentlichen Shitstorm bekommen. Also sprich, es ist ein No-Go. Das wird sicherlich auch ein Issue werden für den einen oder anderen Eagles-Fan, der in Sao Paulo unterwegs ist und sich vielleicht nicht ganz so gut informiert hat. Also von daher, das ist nicht gerne gesehen, im Quartier zumindest von Corinthians. Und das haben die Eagles sehr, sehr smart gelöst. Da gab es nämlich ein Interview, was ihr vielleicht gelesen habt, von John Ferrari, der, sag ich mal, das Projektmanagement bei den Philadelphia Eagles übernommen hat für eben dieses Abenteuer Brasilien. Und er hat das mal ganz ein bisschen erläutert. Ihr habt es ja gesehen, es gibt eine Kombination, eine Farbkombination, in denen die Eagles noch nie gespielt haben, nämlich mit schwarzem Helm, schwarzer Hose und eben dem weißen Jersey. Und das haben die Eagles deswegen gemacht, weil sie natürlich wissen, dass dort ganz viele Brasilianer im Stadion sitzen und vermutlich auch, das war ja auch bei den Deutschlandspielen so, vermutlich auch sehr, sehr viele, die Corinthians, also in unserem Falle war es sowohl die Eintracht-Fans, aber natürlich auch die Bayern-Fans sind bei dem München-Spiel, eben halt dem Heimfußballteam die Daumen drücken, wollen natürlich die Eagles dadurch, dass sie auf Grün verzichten, ein bisschen das Heimpublikum auf ihre Seite ziehen. Halte ich für sehr, sehr smart, zumal ja auch die Farbkombi schwarz-weiß mit den ja dunkelgrünen Nummern, die es ja sein werden, schon auch ganz sexy ist. Und wie gesagt, es ist nicht verboten. Die Eagles haben smart gelöst. Sie treten eben nicht in Grün auf, sondern lassen das mal schön die Packers tun. Und von daher ist es, glaube ich, ganz, ganz smart.
Ja, smart für mich ist es auch, weil es echt cool aussieht. Ich mag das gerne. Wir hatten ja schon mal die Diskussion hier, was sind denn unsere Lieblingsfarben bei den Eagles und so. Also ich mag die Kombination sehr, sehr gerne. Und wir gucken gleich auch auf dieses Matchup. Vorher noch kurz das hier. Es gab jetzt zum Beispiel von AJ Brown und Devontae Smith so ein paar Reaktionen auf die Frage, wie sehr sie sich denn auf dieses Spiel freuen. Übrigens nach einem Briefing der NFL. Und die sind ja immer sehr, sehr korrekt bei ihren Ansprachen. Ich kürze es mal ab, Tim. Echte Freude sieht irgendwie anders aus, ne?
Ja, und zum Teil waren ja auch die Rückmeldungen der Spieler in der Öffentlichkeit sehr explizit. Also ich erinnere mich da an ein Interview jetzt die Tage von Slay, der nämlich auch nach diesem Briefing sagte so, naja, er wird eigentlich de facto nur im Hotel bleiben, nach dem, was er da gehört hat, mit
das war,
gefährlich rauszugehen, ja.
Entschuldige, dass ich da reingehe, das war Brown. Darius Slay, der hat nämlich heute gesagt, I do not want to go to Brazil. Das fand ich auch nochmal krass.
Nee, also es war schon Slay auch. Das meinte ich auch tatsächlich, dieses Interview.
Ah, okay.
Also Darius Slay, der wie gesagt auch gar nicht seine Familie mitnehmen wird dorthin, die Zeit im Hotel verbringen möchte. Ich habe mich mal ein bisschen auch umgehört in Philadelphia. Die Eagles, der Podcast wird ja wie immer einen Tag später live gehen, also morgen am Mittwoch, wenn ihr das hört, ist bereits Mittwoch. Dann werden die Eagles tatsächlich auch den etwa 10-stündigen Flug antreten nach Sao Paulo. Das heißt, sie sind eben auch nicht so lange vor Ort, wollen mehr oder weniger Fly-in, Fly-out machen. Ist schon ein harter Ritt. Für die Fans der Eagles, die den Weg, und ich habe auch schon ein paar schöne Bilder gesehen aus Brasilien, es sind ja einige Eagles-Fans bereits ja auch in Rio schon unterwegs, gab es tolle Bilder vor dem Cristo, die das nicht machen werden oder sich vielleicht auch nicht leisten können, ist ja nicht ganz günstig. Die Eagles veranstalten eine Watch-Party im Lincoln Financial Field. Wäre sicherlich auch ganz cool gewesen, da mal rüber zu fliegen, erwarten mehr als 10.000 Zuschauer. Das wird sicherlich auch ein cooles Ereignis. Und ja, Sao Paulo, auch das hatten wir ja schon mal angedeutet, ich war ja selber schon da. Ist sicherlich jetzt nicht die schönste Stadt in Brasilien, sicherlich die wirtschaftlich relevanteste, absolutes Finance-Zentrum, viel Kultur, hat jetzt nicht diese schönen Strände, die jetzt beispielsweise Rio hat. Es ist eine sehr gefährliche Stadt, nachts bleibt da eigentlich keiner bei einer roten Ampel stehen. Und ja, ich habe es ja hier in Frankfurt auch mitbekommen, die NFL, wie du es ja auch schon gesagt hast, ist ja auch sehr korrekt in ihren Ansagen und will natürlich auch nicht, dass da was passiert, weil das wäre Bad Publicity. Da hieß es ja in Frankfurt schon, du musst da aufpassen, wo du rumläufst. Jetzt wissen wir alle, das Bahnhofsviertel in Frankfurt ist nicht das Beste, wenngleich ich da auch durchlaufe, jetzt ohne Bauchschmerzen zu haben. Und wenn ich da schon sage, liebe NFL-Spieler, oder liebe Franchises, die hier in Frankfurt ihre zwei Spiele gemacht haben, passt bitte auf, wo eure Spieler langlaufen. Da lache ich mich tot. Wie soll es denn da bitte in Brasilien aussehen? Also ich glaube, dass die NFL sich gar nicht so wirklich vorstellen konnte, wie die Situation ist. Ich habe ja auch einen Teil meines Studiums dort in Brasilien verbracht. Wunderbares Land, tolle Menschen. Ich fand es auch nicht über alle Maßen gefährlich. Man weiß, wie man sich verhalten muss. Aber wenn da schon die Bedenken bei Spielen in Deutschland groß sind, dann ist das natürlich eine ganz andere Welt in Sao Paulo. Also von daher glaube ich, dass der eine oder andere sich da ein bisschen umgucken wird.
Hinzu kommt ja das Fragezeichen zur Luftqualität durch die Brände, die gerade in der Region stattfinden. Auch das ist ein Thema, wenn es um die Gesundheit geht der Spieler. Also so die Vorzeichen sind da vielleicht jetzt nicht gerade so positiv. Devontae Smith hat gesagt, ich kommentiere das überhaupt nicht. It's football line up, glaube ich, hat er gesagt. Aber da kann man auch sehr, sehr viel rausinterpretieren sozusagen. Woche 1 also die Eagles dann gegen die Green Bay Packers. 46 Mal hat es dieses Matchup schon gegeben, 3-mal davon in der Postseason insgesamt. Die Packers haben 28 Mal gewonnen, die Eagles erst 18 Mal und das letzte Aufeinandertreffen ging mit 40-33 an die Eagles. Das war am 27. November 2022. Damals noch mit Aaron Rodgers bei den Packers. Jetzt steht da mit Jordan Love auch kein schlechter QB, muss man sagen. 32 Touchdowns, 11 Picks. Spannend für mich, eine recht junge Receiver-Gruppe bei den Packers trifft da auf eine recht junge Defensive-Back-Gruppe bei den Eagles. Darius Slay mal ausgenommen, klar. Jordan Love war ganz gut beschützt von seiner O-Line letzte Saison. Frage an dich, wie viel Schaden können Bryce Huff und Josh Sweat oder vielleicht Jalen Carter durch die Mitte anrichten?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr, sehr schwere Frage, weil das sicherlich eines der Schlüsselduelle sein wird. Du hast es bereits gesagt, die O-Line ist sehr, sehr stark von den Packers. Jordan Love hat eine überragende Saison gespielt. Auch da, ähnlich wie bei dem CJ Stroud, wird sich zeigen müssen, ob er das dann auch konservieren kann jetzt in seiner zweiten richtigen Saison. Das wird sicherlich einer der Schlüssel werden. Also nicht easy, aber das muss funktionieren, weil ansonsten kriegt man Probleme. Du hast gesagt, die Stärke liegt ganz, ganz klar in der Offense bei den Packers. Die haben sehr, sehr starke Wide Receiver. Sie haben eine super O-Line, sie haben einen sehr guten Quarterback. Das heißt, die ganz klar, der Pass Rush der Eagles muss funktionieren. Das war letztes Jahr nicht so dolle, um ehrlich zu sein. Da muss was passieren und absolutes Schlüsselduell, wo es hier klicken muss. Du hast gesagt, jüngstes oder ein sehr junges Receiving Core, in der Tat die Summe, auch interessant. Die Packers sind das jüngste Team der NFL, fand ich sehr, sehr interessant. Aber da, wichtiger Hinweis, die Eagles sind das viertjüngste Team. Also von daher treffen hier wirklich zwei Teams aufeinander, die sehr, sehr viel Talent haben, aber natürlich dementsprechend auch zeigen müssen, können sie es konservieren in ihrem jungen Alter. Ganz klar Schlüsselduell, O-Line gegen den Pass Rush und dann aber auch natürlich umgedreht, die O-Line der Eagles wird gleich direkt sehr, sehr stark gefordert werden, die D-Line der Packers ist bockstark, vor allem Smith und Gary sind da hier sicherlich erwähnenswert. Schwächen meiner persönlichen Meinung nach bei den Packers schon Corner, klar haben sie Jair Alexander, muss aber auch mal gucken, dass er irgendwie gesund bleibt. Aber vor allen Dingen natürlich, der ist gut, also nicht falsch verstehen. Aber man da weiterschaut, Stokes und dann Nixon, da sehe ich schon Mismatches. Also ich glaube, mit den Schwächen im Corner, im Defensive Backfield, das sind für mich die Eagles in Mismatches und die gilt es zu nutzen. Ja, also deswegen, ihr hört schon raus, ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Eagles das Ding sich holen werden, weil eben die Wide Receiver zu stark sein werden für das Defensive Backfield der Packers. Das ist meine persönliche Meinung. Das wird den Unterschied machen.
Über den Boden bei den Packers jetzt auch nicht so schlecht mit Josh Jacobs als Running Back. Ne? Dem haben, glaube ich, noch nicht mal 200 Yards gefehlt für 1000 Yards Rushing letzte Saison. So, die Offense der Eagles, da haben wir eigentlich alles zu gesagt. Da habe ich wenig Sorge. Jair Alexander gegen AJ Brown, das Matchup ist für mich super spannend im Übrigen, das finde ich wirklich cool, das wird schön anzusehen sein. Noch zur O-Line bei den Eagles, Cam Jurgens ersetzt Jason Kelce, hast du da irgendwelche Zweifel?
Nein, habe ich nicht. Wo ich Zweifel dran habe, beziehungsweise extrem gespannt bin, ist, wie viele Brotherly Shoves werden wir eigentlich sehen? weil da brauchen wir nicht drum rumreden. Ist es, keine Ahnung, Jalen Hurts, der irgendwie, keine Ahnung, 1000 Pfund, das sind es natürlich nicht, aber 1000 Pfund irgendwie squatten kann. Ich bin der Meinung, das ist sicherlich nicht der Hauptgrund gewesen, warum das so gut war bei den Eagles, sondern es war sicherlich, und da bin ich natürlich nicht der Einzige, der diese Meinung exklusiv hat, es war sicherlich auch Jason Kelce, der das einfach natürlich überragend gemacht hat. Von daher denke ich, dass es nicht mehr ganz so viele sein werden, wie in den vergangenen, aber oder wie siehst du das? Also glaubst du, wir werden den Brotherly Shove noch so oft sehen, wie wir das in der vergangenen Saison getan haben?
Nee, weil ein Aspekt auch noch nicht zur Sprache gekommen ist. Du hast ja zufälligerweise Saquon Barkley im Backfield. So, das heißt, du kannst mit einer Goal-Line-Offense, kannst du dem auch mal geschmeidig den Ball in die Hand drücken. Also der kriegt halt einen Handoff und läuft da rein. Ne? So, insofern braucht Jalen Hurts sich vielleicht gar nicht die Mühe zu machen. Es wird den Brotherly Shove sicherlich geben, aber abgeschwächt bin ich deiner Meinung. So viele werden wir da nicht mehr sehen.
Und eine Story, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich habe sie gelesen und die fand ich überragend. Ich vermute, weil ich habe sie aus den Untiefen des Internets gezogen, dass nicht so viele Leute da draußen die Story kennen. Ich finde sie Weltklasse. Wird, Hypothese, nicht eintreten, aber ich finde sie Weltklasse. Und zwar hat der Eagles Running Back Coach, wer ihn nicht kennt, Jamal Singleton, gesagt, und das ist wirklich kein Scheiß, dass permanent im Training Camp sowohl Jalen Carter als auch Jordan Mailata, als auch Jordan Davis bei ihm auf der Matte stand und gesagt haben, dass sie jeweils gerne in Short-Yardage-Situationen Running-Back-Snaps erhalten wollen. Wie geil ist das denn? Überlegt euch mal bitte, wir sehen Jalen Carter, Mailata oder Jordan Davis als Running-Back aufgelined bei den Eagles. Wie geil wäre das denn?
Carter für mich Top 1.
Gib und dann Mailata. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja unfassbar. Also das würde ich gerne sehen.
Ja, lass den mal scoren, dann nimmt er sich ein Mikro und singt in der Endzone. Finde ich total
gut. Das wäre so cool. Also, das habe ich persönlich, ich weiß gar nicht, ob es das NFL gegeben hat, wahrscheinlich in so vielen Jahren bestimmt mal, aber das würde ich extrem gerne sehen.
Schön. Noch ein interessanter Aspekt zum Schluss von mir. Das letzte Mal, dass ein Week-One-Game auf einem Freitag stattgefunden hat, war übrigens im Jahr 1970. Ist auch schon ein paar Tage her. Ich werde wach bleiben, Tim, du auch. Wir haben es schon besprochen. Es ist ja ganz charmant einfach, weil wir danach den Samstag haben. Da kann man vielleicht Football gucken. Und ich bin so gespannt auch und vor allem, weil ich glaube, dass es ein enges Spiel werden wird in dieser Woche 1 für Philly. Doppelt undankbar, wenn man das sagen darf, in dieser fremden Stadt als Heimspiel und so. Man muss das Beste draus machen und möglichst wenig Grün zeigen. Die meisten Expertinnen und Experten haben die Eagles vorne. Du auch?
Ja, ich hatte es ja schon angedeutet. Bei mir ist, wie gesagt, das Schlüsselduell, was den Unterschied machen wird, meiner Meinung nach, das Wide Receiver Core der Eagles gegen das Backfield der Packers. Da sehe ich einen ganz klaren Vorteil auf Seiten der Eagles. Was mich zu der These hinreißen lässt, ein 31-24 für die Eagles zu sehen.
Dann sind wir nicht so weit auseinander. Ich glaube auch, dass es viele Punkte geben wird in diesem Spiel, dass es ein enges Spiel sein wird. Ich habe Philly mit 27-24 vorne.
Würde ich beides nehmen. Ich denke, ihr da draußen auch.
So, komm, und dann sind wir doch schon in dieser Tippmechanik. Dann tippen wir die Saison doch einfach mal durch. So einfach so. Wir machen das auch flott. Wir müssen ja jetzt nicht deepdive da in die Spiele rein. Aber wir fanden das irgendwie gut, weil ihr dann eben schon mal so den Schedule der Eagles kennenlernt und ihr könnt während des Hörens für euch mal mittippen, wenn ihr mögt. Am Ende machen wir auch noch ein NFC East Division Ranking, oder Tim? So ein schnelles?
Aber 100%.
Ja, das machen wir auch. Komm, dann gehen wir durch. Vielleicht vorab und weil ich es vorhin ja auch anmoderiert habe. Wie siehst du den Schedule der Eagles in diesem Jahr? Machbar, schwierig?
Leichter als letztes Jahr. Wir wissen aber auch alle, dass, ich meine, Strength of Schedule, sagst du ja gleich was dazu, aber wir wissen alle, dass es bemisst sich natürlich am vergangenen Jahr und natürlich schlafen die einzelnen Franchises nicht und wir sehen immer wieder, dass es Überraschungen gibt. Von daher erscheint es erstmal relativ einfach, wenngleich, wie gesagt, wichtige Fußnote, das bemisst sich an der Stärke der letzten Saison. Und da hat sich natürlich bei dem einen oder anderen Team zum Glück auch aus Sicht der Fans des anderen Teams etwas getan. Von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Komm, dann gehen wir rein und gehen nach dem Packers-Spiel wieder zurück nach Philadelphia. Es steht nämlich ein Heimspiel an im Link gegen die Atlanta Falcons. Auch irgendwie ein brisantes Ding, weil die vor allem ja in der Offense und auf Quarterback ein bisschen anders aussehen werden in diesem Jahr. Finde ich total spannend. Sag, Sieg oder Niederlage?
Das ist zum Beispiel ein Team, was ja letztes Jahr wirklich nicht gut war. Ja, wir wissen, es hat gegen die Eagles trotzdem noch gereicht. Kollege Gannon hat ja den Sieg geholt. Aber das ist genau so ein Team, die richtig gut geworden sind. Die haben einiges richtig gemacht. Viele sehen sie auch wirklich in den Playoffs und zum Teil auch tief in den Playoffs. Let's see. Aber ich glaube, das wird enger, als viele denken, die Atlanta Falcons immer noch quasi abgespeichert haben als schlechtes Team, basierend auf der letzten Saison. Das wird eine enge Kiste, aber das erste richtige Heimspiel sozusagen der Eagles werden meiner Meinung nach die Eagles, und das müssen sie, gewinnen.
Und ich glaube, du gehst mit diesem Sieg aus Brasilien dann auch mit noch mehr Rückenwind in die Saison, hast dann wieder die Home Crowd, und selbst wenn die Falcons kommen und ich sehr gespannt bin auf Kirk Cousins, mal sehen, wie fit er wirklich ist, was kann der bewegen, aber es ist ein gutes Team, das muss man einfach sagen, glaube ich auch, dass es ein Sieg wird, wenngleich ein knapper Sieg für die Eagles. Ja. Also die starten mit 2-0 in diese Saison und dann können wir Woche 3 und 4 und 5 übrigens relativ schnell abfrühstücken, Tim, at Saints in Woche 3, at Buccaneers in Woche 4 und dann eine Bye. Ich habe 2 W's da stehen, du auch?
Nee.
Wow!
Ich habe tatsächlich auch das kann schon der erste Stolperstein werden. Die Eagles haben nämlich eine kurze Woche zwischen dem Falcons-Spiel und dem Saints-Spiel. Stimmt. Falcons ist ein Monday-Night-Game und die Saints sind dann wieder klassisch sonntags um 13 Uhr Ortszeit. Gehe ich aber davon aus, die Saints, meiner Meinung nach, haben sie dieses Jahr kein besonders gutes Team. Aber wie gesagt, mit der kurzen Vorbereitung, ein Tag weniger. Nichtsdestotrotz, long story short, ich kürze es ab, ich gehe davon aus, die Eagles müssen die Saints schlagen. Und dann at Buccaneers, das ist für mich das erste Spiel, wo die Eagles meiner Meinung nach stolpern werden. Baker Mayfield, ich meine, da haben die Eagles immer Probleme gehabt, tatsächlich in Tampa. Und ich gehe davon aus, die Buccaneers haben kein schlechtes Team. Ich gehe davon aus, dass das die erste Niederlage wird, was nicht ganz so tragisch ist bei 3-1 dann. Aber, ich bin ja mal... bin hier mal rangegangen, mir mal die Cleveland Browns angeschaut. Die Cleveland Browns sind auch bockstark. Also es gibt nicht wenige, die sagen, das ist auch ein absoluter Super Bowl-Contender. Und ich glaube, und das wird dann sozusagen in meiner Welt, jetzt hier in meiner Tippwelt, wird das dann sozusagen der erste Make-and-Break-Moment. Sollte es so kommen, gehe ich davon aus, dass die Eagles gegen die Browns verlieren werden. Und dann stehen sie 3-2, was immer noch gut ist. Aber wenn du 2 Losses in Folge hast, dann würde Unruhe aufkommen. Und dann müssen die Eagles zeigen, was sie wirklich können. Aber ich sage, wie gesagt, sie verlieren gegen die Browns und stehen dann 3-2. Wie hast du es aufgeteilt bei deinen 2 Victories?
Bei in Woche 5 haben wir ja noch dazwischen. Ja, wie findest du das denn in Woche 5 eine Bye? Ich meine, du kommst aus einer kurzen Woche davor, das ist vielleicht gar nicht so doof dann, ne?
Ja. Ja, das schon, aber du willst natürlich eigentlich eher Richtung Saisonende haben, wenn du mehr verletzte und angeschlagene Spieler hast. Du kannst es eh nicht aussuchen. Irgendwann ist jeder mal früh dran, jetzt sind es halt die Eagles. Also ich glaube, das muss man einfach hinnehmen.
Also ich bin sehr positiv an die Sache rangegangen. Ich habe Saints W, Bucks W, ich habe die Bye dann zu Hause gegen die Browns und zu Hause, finde ich, ist da ein sehr wichtiges Thema. Du hast eine Bye dazwischen und ja, wir reden über eine bockstarke Defense bei den Cleveland Browns natürlich. Offensiv noch ein bisschen Wundertüte, finde ich, nach wie vor. Ich habe die Eagles trotzdem vorne und dann hast du in Woche 7 eine kurze Anreise nach New York bei den Football Giants, möglicherweise mit Jakob Johnson, der heute wieder ins Practice Squad aufgenommen wurde.
Also Flo, die Eagles stehen ja bei dir 5-0, bei mir stehen sie gerade 3-2. Du willst mir doch hoffentlich jetzt nicht sagen, du willst mir doch hoffentlich jetzt nicht sagen, dass es die erste Niederlage gegen die desolaten Giants geben wird, oder?
Nee.
Gut, weil die Giants, und jetzt will ich jetzt nicht zu viel verraten, die Giants haben was verändert. Sie haben aber immer noch Daniel Jones als Quarterback. Ich bin mal sehr gespannt, ob er in Woche 7 immer noch der Quarterback sein wird, der New York Giants. Habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Das Ding gegen die Giants musst du gewinnen. Also auch in meiner Welt gewinnen sie das 4-2 bei mir.
eins der schlechtesten Teams der Liga. Bin sehr gespannt, wann die dran sind im Draft nächstes Jahr. Also muss man einfach sagen. Nee, mein erstes großes L kommt in Woche 8 und zwar bei den Cincinnati Bengals. Da habe ich gedacht, okay, da kommt der erste kleine Dämpfer, von dem sich die Philadelphia Eagles aber schnell wieder erholen werden. Und ich glaube, dass es auch früh in der Saison, sonst kommt man wieder in diese Spirale und die Stimmen werden laut, dass es einigermaßen früh in der Saison, also gleich schon Woche 8 ist, dass man so einen kleinen Dämpfer braucht, sonst wirst du wieder, sonst kommst du wieder in so eine Spirale, die du in der letzten Saison hattest, und das wollen wir natürlich nicht. Also erster Loss für die Eagles in Woche 8 bei den Bengals.
Meine Saison, so wie ich sie mir hier ausgemalt habe, wird eine Fighter-Saison. Ja? Also es wird kein Zuckerschlecken in meiner Welt. Ich habe nämlich auch den Loss gegen die Bengals. Und die Eagles stehen demnach bei mir. Ich glaube, Flo, wenn ich richtig gezählt habe, bei dir sind sie 6-1.
Ja.
Bei mir sind sie mit dem Loss 4-3. Also die Bengals haben, und wir gehen immer von einem gesunden Joe Burrow aus. Das ist ja leider in der Vergangenheit nicht so oft passiert. Aber die haben ein sehr gutes Team. Und ich glaube, auswärts in Cincinnati glaube ich auch, dass es eine Niederlage geben könnte. Und dann stehen sie bei 4-3. Was aber, und ich greife jetzt auch nicht voran, in der Saison wird keiner durchmarschieren in der NFC East. Von daher, du hast einen positiven Rekord. Du bist damit wahrscheinlich immer noch Erster oder Zweiter mit 4-3. Aber wie gesagt, ich gehe von 4-3 aus.
So, dann kommen die Jacksonville Jaguars ins Lincoln Financial Field, habe ich einen Sieg und dann geht's in Woche 10. Du aber wahrscheinlich auch, oder?
Ja, brauchen wir nicht drüber reden.
Genau, und dann haben wir in Woche 10 eine Reise nach Dallas bei den Cowboys und da steht bei mir die zweite Niederlage der Saison an bei den Cowboys. Ich glaube daran, dass die Cowboys in diesem Jahr bei all den Dingen, die da schlecht gelaufen sind, ich glaube, dass die eine ganz vernünftige Saison spielen. Und das wird zu tough in Woche 10 in Dallas. Aber du hast die Division Rivals ja zweimal und die kommen ja nochmal wieder. Insofern da erstmal die Niederlage.
Habe ich es ein bisschen anders bewertet und ich sehe die Cowboys als deutlich schlechter an als letztes Jahr. Gerade wenn du dir anschaust, dass sie jetzt irgendwie mit Ezekiel Elliott da irgendwie den washed up Running Back als Nummer 1 haben und
ja,
den großen Ankündigungen der Offseason jetzt mal all in zu gehen, da ist relativ wenig passiert. Also ich persönlich finde die Cowboys schwächer als letztes Jahr. Sie sind immer noch ein gutes Team, da brauchen wir nicht drum rumreden, aber Dak Prescott ist immer noch ungeklärt, wie es da weitergeht. Das bringt Unruhe rein, das brauchst du eigentlich nicht. Und ich gehe davon aus, dass, und es wäre natürlich ein absoluter Statement-Sieg, weil in meiner Welt steht es ja nur 5-3 aktuell. Und ich glaube, dass die Eagles dann dort in Dallas ein Ausrufezeichen setzen werden und dementsprechend auf ein 6-3 kommen.
Aber CeeDee Lamb hat einen Vertrag, immerhin.
Ja.
Okay.
Hätten sie, glaube ich, auch wohl ein bisschen günstiger haben können, wenn sie das vorher schon irgendwie in einem Dreivierteljahr gemacht.
Der Zynismus ist dir da ein bisschen anzumerken, ehrlicherweise.
Ja, ich meine, Howie Roseman hat es ja vorgemacht, ne? Also wie man sowas frühzeitig löst und dann eben halt nicht am Ende der Nahrungskette ist, wenn erstmal alle Receiver ihre dicken Verträge eingesackt haben.
Wir tippen weiter und sind in Woche 11 angelangt. Da gibt es ein Heimspiel gegen die Washington Commanders mit Jaden Daniels, auf den ich mich sehr freue, muss ich sagen. Dazu haben wir einen deutschen Left Tackle, der womöglich startet. Brandon Coleman, Shoutout. Ich wünsche den Commanders irgendwie eine coole Saison, weil ich glaube, dass die das bitter nötig haben. War schwierig genug in den letzten Jahren. Trotzdem werden die Eagles das zu Hause gewinnen, meiner Meinung nach.
Ja, das werden sie. Ich kann mich nur anschließen. Die Commanders, glaube ich, haben viel richtig gemacht im Rahmen ihres Rebuilds. Aber das, wie das typischerweise in einem Rebuild so ist, ich meine, die Texans waren jetzt vielleicht mal eine Ausnahme, aber das wird länger als eine Saison dauern. Von daher sind sie auf jeden Fall besser geworden, aber die Eagles sind viel besser. Also von daher bin ich auch bei einem Win. Bei mir 7-3. Bei dir, glaube ich, 8-2, oder? Müsste
ja,
es sein.
Ja, 8-2. Mhm. So, dann at Rams und at Baltimore Ravens. Ein Sieg, eine Niederlage bei mir.
Bei mir auch. Wie hast du es verteilt?
Rams win, Ravens loss.
Super spannend. Ich habe es genau umgekehrt. Also von daher erklär mal, Flo. Oder gibt's nichts zu erklären?
Ich finde dieses Powerhouse Baltimore so geil dieses Jahr. Ich glaube, das wird einfach, die werden so einen starken Football spielen. Mit der besten Defense der Liga im Übrigen. Das wird einfach, also ich sehe die halt wirklich sehr weit vorne. Und ich glaube, in Baltimore wird das tough. Deswegen sehe ich den Sieg da nicht.
Ich fange mal umgekehrt an. Die Rams sind für mich ein absolutes Top-Team. Die waren letztes Jahr zur Überraschung von allen, also auch von mir, waren die schon wirklich gut. Sind ja auch in den Playoffs dann nur sehr unglücklich ausgeschieden gegen die Lions. Die sind mit einem gesunden Cooper Kupp jetzt und Puka Nacua, dazu haben sie einen guten Quarterback, richtig gut aufgestellt. Also ich glaube, in Inglewood werden die Eagles verlieren. Da stehen sie bei mir bei 7-4. Mhm. Und das finde ich jetzt auch faszinierend. Und das wird, weil da auch alles, was man liest, da scheiden sich die Geister. In meiner Meinung sind die Baltimore Ravens nicht mehr dieses Powerhouse. Sie sind es in der Defense, brauchen wir nicht drum herum reden. Bockstarke Defense. Die Offense, finde ich, ist schlechter geworden. Das Receiving Core überzeugt mich nicht bei den Ravens. Und für mich sind die Ravens eines der Teams für die negative Überraschung der Saison. Also ich habe tatsächlich bei den Eagles einen Win. Und ich lehne mich sogar noch ein bisschen weiter aus dem Fenster. Die Ravens sind für mich kein absolutes Top-Team mehr. Sie sind klar immer noch ein Top-10-Team. Und sie werden es wahrscheinlich auch in die Playoffs schaffen. Aber bei mir werden sie es nicht als Division-Sieger schaffen. Also ich denke nicht, dass die Ravens noch so gut sind. Aber let's see.
Mega spannend. Dann wieder zwei Heimspiele. Einmal gegen die Panthers. No-Brainer. Das wird ein klarer Sieg. Und dann zu Hause gegen diese Pittsburgh Steelers, die auch so ein bisschen Wundertüte sind, auf die sich die Liga oder der Football-Fan trotzdem freuen kann. Ich habe da auch wieder einen Win für die Eagles. Ich freue mich aber sehr, die Steelers dieses Jahr zu sehen.
Ja, ich habe auch den Win, sowohl gegen die Panthers als auch gegen die Steelers. Und ich sehe schon, ich mache jetzt viele Hater, wobei wir bei uns hören ja wahrscheinlich nur Eagles-Fans zu. Auch die Steelers reiße ich mich oder lasse ich mich zu einer Aussage hinreißen. Das wird die erste Losing Season für Kollege Tomlin werden. Die Steelers schätze ich dieses Jahr ist nicht so stark ein.
Weil er Bäumchen wechselt dich mit seinen Quarterbacks spielt?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich finde den Roster generell nicht so stark. Also von daher, ich finde, Wide Receiver sind sie nicht stärker geworden. Das überzeugt mich nicht so ganz. Aber auch da, wir werden sehen. Wir beide haben ja einen Sieg. Bei mir sind sie jetzt bei 10-4.
Dann in Woche 16 bei den Washington Commanders. Da habe ich wieder einen Win. Du wahrscheinlich auch.
Ja.
So, und dann kommen die Cowboys zum zweiten Mal in der Saison, beziehungsweise gibt es das zweite Matchup gegen die Cowboys. Das ist für mich starkes Finish dieses Jahr übrigens für die Eagles auf meinem Blatt Papier. Wieder ein Win zu Hause gegen die Dallas Cowboys. Auswärts hatte ich ja eine Niederlage. Wie ist es bei dir?
Ja, das ist ja zwischen den Jahren, ne? Am 29. Dezember. Letztes Mal haben sie uns ja schön Weihnachten verdorben. Aber ich habe tatsächlich auch den Win. Wie gesagt, ich schätze die Cowboys nicht so stark ein. Und wenn es denn so käme, also in meinem Durchtipp hier stehen sie ja vor dem Cowboys-Spiel schon bei 11-4. Ich glaube, dass du dann vielleicht sogar schon die Division gewonnen hast, sollte es denn so kommen, weil ich nicht glaube, dass die Cowboys auf dem Level mithalten können. Aber ich sage auch, dass sie da gewinnen und dann werden sie bei 12-4 und dann wäre endgültig der Drops gelutscht.
Ist er, denke ich, auch für dich in Woche 18 mit einem Heimspiel gegen die Giants, müssen wir nicht weiter drüber reden.
Naja, ich sag's mal so, dadurch, dass es dann meiner Meinung nach, das haben wir alle schon gesehen, um nichts mehr gehen wird, wenn es denn so käme, habe ich tatsächlich hier ein Loss gesagt, weil da werden wir keine Starter mehr sehen vor den Playoffs oder zumindest nicht viel oder zumindest nicht lange. Und deswegen habe ich mal ein Loss hier getippt und komme dementsprechend raus mit einer 12-5 Season, die überragend wäre, ja, sollte es denn so kommen.
Noch überragender sind natürlich meine 14-3, die natürlich sehr positiv getippt sind, aber ich bin das so durchgegangen und hab so gedacht, ja, ey, das gewinnst du. Man wird ja, außerdem steckst du mich an mit deiner positiven Art, Tim. Insofern nehme ich das mal mit und ich wünsche mir einfach, dass dieser Fluch der letzten Saison dann eben auch ja einfach weg ist und die sich in sowas wie ein Rausch spielen und das auch zu Ende bringen. Ich glaube, darum geht's in dieser Saison ja auch. Bounce-Back-Season für die Philadelphia Eagles, bei mir mit einer 14-3. Bei dir mit einer 12-5 und damit Division Champion. Vor welchen Teams?
Ja, schon wieder. Also gibt es in der NFC East bei Flo und bei mir also einen anderen Sieger. Also das ist ja sozusagen die Neverending Story der NFC East. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass es jetzt auch ohne Eagles-Brille, habe ich auch in diversen anderen Tipprunden gesehen, dass die Eagles das holen werden. Dementsprechend wieder ein anderer Sieger. Auch wenn ich sie gerade jetzt ein bisschen schlecht geredet habe, brauchen wir uns nichts vormachen. Die Cowboys sind keine Graupentruppe. Bei mir werden sie Zweiter. Und wer holt bei dir, Flo, den zweiten Platz?
Ja, ich hätte jetzt fast gedacht, dass du vielleicht die Commanders sogar vor den Cowboys hast, weil du sie so schlecht geredet hast. Noch nicht, aber ja, lass mal warten. Nee, also dann haben wir wahrscheinlich ein gleiches Ranking. Dallas hinter den Eagles, dann Washington, dann die Giants.
Ja, das sehe ich genauso. Die Giants, also Commanders haben sehr viel richtig gemacht. Die Giants versuchen es ja gerade zu drehen. Sie hängen halt auf diesem ja wirklich nicht schönen Daniel Jones Vertrag.
Ja, selbst schuld.
Grüße gehen raus an Jan Weinreich, den großen Eagles-Fan, sage ich schon. Ja, fast Eagles-Fan, nein, soweit ist nicht. Großen Giants-Fan. Übrigens auch da nochmal Shoutout an das Football-Wohnzimmer. Überragend machen die Jungs das, höre ich auch sehr gerne. Hilft auch so ein bisschen für mich, mal so einen Blick auf die anderen Teams zu kriegen, damit eben nicht nur meine dunkelgrüne Eagles- oder Midnight-grüne Eagles-Brille an ist. Die Giants sind im Rebuild. Sie haben Malik Nabers geholt. Das ist ein wirklich starker Wide Receiver. Aber hat halt niemand, der ihm halt das Ding zuschmeißt. Daniel Jones, in meiner Welt, aber auch in der Welt vieler Giants-Fans, wird auf keinen Fall die Saison beenden als Starting Quarterback der New York Giants. Dann sehen wir wahrscheinlich wieder Danny DeVito und sehen lustige italienische Memes. Da ist der Rebuild gerade am Laufen. Und eine These, die ich gehört habe, die fände ich ja sensationell. Und auch Jan hat es mit seinem Team schon diskutiert. Weil wie gesagt, ich sehe die Commanders vor den Giants. Ich sehe die Commanders auch, weil nächstes Jahr wird es den Umbruch wahrscheinlich auch zum gewissen Grad in Dallas geben. Vielleicht kommt ja bald der nächste hier von unserer Philadelphia-Haustür, nämlich aus Penn State, zurück heim nach Pennsylvania, nämlich Micah Parsons, auch Penn State-Alumni. Auch dessen Vertrag ist sozusagen ja on the edge. Vielleicht kommt auch der zurück, glaube ich nicht, weil er ist viel zu teuer. Redet mal irgendwo über so 35 Millionen, die der im Jahr vielleicht mal kriegen soll. Wird nicht passieren, aber das heißt, bei den Cowboys steht ein Umbruch bevor, auch mit einem vielleicht dann auch neuen Quarterback. Und ich habe gelesen oder wie gesagt auch in diversen Seiten mal gehört, nicht auszuschließen, die Giants werden relativ sicher mit einem neuen Quarterback starten. Die nächste Quarterback-Riege im nächsten Draft scheint nicht so gut zu sein. Hm. Und wie geil wäre denn das aus Division NFC East Sicht, wenn Dak Prescott zu den New York Giants geht?
Das wäre wirklich geil.
Und dann sind die Giants schon relativ schnell, glaube ich, wieder wettbewerbsfähig, weil es ist ein guter Quarterback. Die haben jetzt in der O-Line ein bisschen was gemacht. Die haben jetzt mit Malik Nabers einen wirklich super Wide Receiver, vermeintlich. Ich würde es ja den Giants auch so ein bisschen gönnen. Klar will ich, dass die Eagles besser sind. Das ist wirklich ein Trauerspiel leider mit Daniel Jones. Und bin kein Daniel Jones-Believer. Deswegen auch bei mir gehen sie als Nummer 4 über die Ziellinie.
Und Malik Nabers ist dann ja auch in seinem Sophomore-Year, der wird kein schönes Rookie-Jahr haben wahrscheinlich. Da ist alles wirklich Individual Skill, was er zeigen kann, weil er auf seine Teammates natürlich nur bedingt zählen kann, vor allem auf seinen Quarterback, das muss man wirklich so sagen. Ich habe übrigens Malik Nabers und Dak in meinem Fantasy-Team.
Randnotiz. Neighbors ist, glaube ich, das haben wir auch gesagt, da wollen wir drüber kurz quatschen. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Fantasy-Football spielt. Flo und ich sind da jetzt tief drin. Damit habe ich mir auch die Sommerpause etwas verkürzt. Ja, Neighbors ist, glaube ich, richtig, richtig gut. Ich weiß halt nicht, ob er wirklich im Fantasy so ein Value kriegen wird, weil er einfach halt leider keinen guten Quarterback hinter sich hat, der ihm die Bälle zuschmeißt. Mein Quarterback ist Jalen Hurts, ja. Nicht nur als Fansicht, sondern auch im Fantasy-Football. Ich habe mir natürlich Jake Elliott geholt, ist ja ganz klar, als großer Special-Team-Lover. Und wir spielen ein bisschen anderes Format, das heißt, wir haben keine Gesamtdefense bei uns in der Liga. Shoutouts an die BFL, die Bookhorn Football League. Wir spielen tatsächlich mit einem Defensive Liner, den wir auswählen. Da habe ich Josh Sweat unter anderem. Und wir spielen mit Linebacker. Von daher habe ich quasi drei Eagles hier am Start und hoffe, dass sie mich nicht down lassen.
Sehr gut. Also es wird eine gute Saison, egal ob Fantasy oder die echten, also das echte Football sozusagen auf dem Feld, vor allem bei den Philadelphia Eagles. 12-5 hat Tim getippt, ich tippe 14-3 für die Saison der Philadelphia Eagles. Schreibt uns doch bei Instagram gerne, wie ihr das Ganze seht. Nächste Woche dann ein kleiner Rückblick auf das Brasilien-Spiel und der Ausblick auf die Atlanta Falcons. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, werden euch das aber möglichst schnell dann auch wissen lassen. Tim, weil ich nächste Woche einen tollen Job habe, im Ausland und da wirklich kaum abkömmlich bin. Im Zweifel machen wir einfach ein Insta-Live, oder?
Ganz genau. Wir lassen euch da draußen auf jeden Fall nicht hängen. Und wir sind und bleiben flexibel. Keine Angst. Es gibt dann natürlich auch was auf die Ohren von uns. Und wie gesagt, wie Flo schon erwähnt hat, wir machen das ja alle nur als Hobby. Und wir haben ja noch durchaus anspruchsvolle Jobs nebenbei. Seht es uns nach. Und wir sind natürlich für euch da. Und eine gute Saison, Stichwort gut, wollten wir auch nochmal mit reinbringen. Ich hoffe euch oder wir hoffen, euch hat auch der heutige Podcast gut gefallen. Wir gehen jetzt ja in die zweite Saison gemeinsam mit euch. Und wenn es euch gut gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf eurer Podcast-App, also sei es auf Spotify, sei es auf der Apple Podcast-App oder überall dort, wo ihr unser Podcast hört, eine Bewertung da lasst, 5 Sterne da lasst, vielleicht auch einen kleinen Kommentar. Da freuen wir uns auf jeden Fall und natürlich auch alle Verbesserungsvorschläge, wie ihr das ja auch immer macht. Wir kennen euch ja da draußen. In Philadelphia ist man ja eine ehrliche Haut. Teilt uns gerne mit. Und wenn es euch gefällt, wie gesagt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung.
Werde ich gerne 5 Sterne. Ne? Ja. Danke für euren Support auf jeden Fall. Tim, danke dir für heute. Schön, dass wir uns wieder haben. Hat echt Spaß gemacht. War mal wieder richtig cool, eine Brotherly Talk Folge aufzunehmen. Wir freuen uns dann gemeinsam auf eine hoffentlich starke Saison der Philadelphia Eagles und hören uns dann wie auch immer nächste Woche wieder. Bis dahin reingehauen und Go Birds!
Go Birds!